Lecker. Wer ist eigentlich dran?
Na du!
Oh.
Willkommen bei Quality Downtime. Wir verkürzen die Wartezeit auf euren nächsten Spieleabend mit unserem Podcast.
Quality Downtime, Folge 14. Juhu!
Quality Downtime!
Herzlich willkommen zur 14. Folge von Quality Downtime. Wir sitzen alle mal wieder zusammen. Moin Thomas.
Hi.
Moin Daniel.
Hi.
Moin Dennis.
Hallihallo.
Und moin Lisa.
Hello.
Und hallo Peter.
Ja, moin. So, das war eine schwierige Anmoderation. Ich sag nochmal sowas wie, wir sind hier der wunderbare Podcast für zwischendurch und so weiter. Und heute haben wir eine wunderbare Folge für euch, in der wir über Spiele reden wahrscheinlich.
Hoffe ich doch.
Ja.
Fantastisch. Ja, erstmal schön, dass wir alle wieder da sind. Wir hatten ja gerade so ein paar Auskopplungs-Special-Folgen, auch ganz fantastisch. Ne? Und jetzt geht's wieder regulär weiter.
Du bist schon richtig aus der Tritt gekommen. Du weißt gar nicht immer, wie es funktioniert hier mit dem Anmoderieren, ne?
Nee. Jetzt die Themen.
Ja, ich habe eine Frage mitgebracht. So. Es gibt wieder Lisas Mamas Frage der. Ist es eigentlich der Woche oder der Folge?
Je nachdem, worauf man Bock hat.
Der Folge.
Okay. Der Woche hört sich dann besser an.
Aber es ist nicht immer eine Woche.
Da hast du recht.
Nehmen wir erstmal der Folge. Genau. Und zwar, sie hatte ja schon länger keine Frage mehr gehabt, deswegen musste die jetzt besonders gut werden. Und das ist dabei rausgekommen.
Lisas Mamas Frage der Folge.
Sie fragt, wie wir den Überblick über die ganzen Spiele behalten, die wir so haben, weil sie stellt sich das vor, wie sie es machen würde, mit ihren Kleidern. Sie macht den Kleiderschrank auf und sie hat natürlich nichts zum Anziehen, wie das ja jeder so kennt. Und wir haben wahrscheinlich mehr als 5 Spiele und es passiert ja wahrscheinlich nicht selten, bei ihr und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass wir Klamotten im Kleiderschrank finden, wo wir dachten, ach krass, das habe ich. Da ist aber noch ein Preisschild dran. Ist ja cool. Oder dass ich es komplett vergessen habe, dass ich das habe. Und worauf ihre Frage abspielt ist, wie schaffen wir es, den Überblick zu behalten über Spiele, die vielleicht vor 3 Jahren oder 4 Jahren gekauft wurden und die dann immer noch zu spielen, anstatt die Tendenz zum, das habe ich jetzt vor kurzem gekauft und das bringe ich jetzt am meisten auf den Tisch.
Die Frage impliziert, dass wir das schaffen.
Nee, es kann ja auch sein, dass wir das alle wirklich so gar nicht schaffen.
Schaffst du das denn nicht, Dennis?
Doch, im Normalfall eigentlich schon. Es gibt ein paar Spiele, bei denen weiß ich, die kommen irgendwie nicht auf den Tisch, aber die sind dann aus irgendeinem Grund trotzdem noch bei mir im Regal. Aber ich weiß zumindest, welche Spiele es sind. Und ich stand zumindest noch nie vor meinem Spieleregal und dachte mir, ich habe nichts zum Spielen. Das hatte ich wirklich noch nicht.
Ich kenne das Gefühl schon. Ich kenne das Gefühl schon, mit dem nicht zu spielen, weil jedes Spiel ist in meinem Kopf immer anlassbezogen zu spielen. Also wenn ich etwas Kurzes mit wenig Interaktion haben möchte oder sowas, oder eins mit viel Interaktion, da kann es schon sein, dass ich jetzt sage, okay, ich brauche etwas, was vielleicht mittellang ist und viel Interaktion hat und sowas. Und dann finde ich dieses eine Spiel aber gerade nicht. Das kann schon sein. Aber generell halte ich da einen ganz guten Überblick drüber, auch weil ich track das auch bei meiner App und dann kann ich gut nachvollziehen, hey, ich brauche jetzt gerade ein Spiel, was für 5 Spieler geht oder sowas, nicht zu lang ist oder hochkomplex ist oder wie auch immer. Und da finde ich meine Sachen eigentlich schon, egal wie alt sie sind.
Ja, bei mir ist das typische Problem wahrscheinlich, dass ich was kaufe und das dann spielen möchte, aber dann oft auch wieder was Neues bekomme und dann kommt das oben drauf und dann will ich das eher spielen und dann rutscht das so ein bisschen nach hinten. Aber tatsächlich, dass ich jetzt weiß, dass ich aus Versehen mal ein Spiel doppelt gekauft habe, ist genau einmal passiert. Und
komm, mehr, warum, wieso, welches Spiel?
Und zwar habe ich aus Versehen, ich habe gerade noch mal geguckt, was es ist, Greenville 1989 gekauft. Und zwar war das so ein Spieleoffensive Schnapper, den ich mir gekauft habe, tatsächlich einfach gedacht habe, naja, das Ding kostet 5 Euro, Tu es noch in den Warenkorb, so schlecht sieht's nicht aus, nimm's mal mit und hab's dann tatsächlich wirklich in den Schrank getan und vergessen. Das war aber wirklich das einzige Spiel und ich kaufe relativ viele Spiele und das ist mir, nachher habe ich es dann halt nochmal aus Versehen bei der Spieloffensive gekauft, weil ich genau den gleichen Initialgedanken hatte. Die 5 Euro brauchst du noch. Stimmt, das hat dich immer schon mal interessiert. Tust es nochmal in den Warenkorb. Also nochmal war da natürlich nicht in meinem Kopf. Und ja, dann hatte ich es halt nochmal. Aber das war, hat sich halt in Grenzen gehalten. Und sonst ist mir das tatsächlich noch nicht passiert. Wie halte ich den Überblick? Das bleibt irgendwie komischerweise in meinem Kopf. Ich habe so ein schlechtes Namengedächtnis.
Soll ich dir was beichten? Mir aber, ist das auch einmal passiert und ja. Du bist schuld.
Oh. Du hast nicht nochmal aus Versehen, nicht nochmal Gloomies gekauft,
ich hab
oder?
Ich habe tatsächlich zweimal Gloomies gekauft.
Ach, echt?
Einmal war ich nämlich tatsächlich, während du darüber gesprochen hast, habe ich so auf dem Handy rumgedaddelt und das also. Direkt auf Kaufen geklickt und das habe ich vergessen. Und dann habe ich es irgendwie am nächsten Tag, ach komm, Thomas hat so gut drüber geredet, ich kaufe mir das jetzt nochmal. Und dann war ich wirklich verwirrt, warum ich auf einmal zwei Gloomies in der Post hatte.
Noch schlimmer ist, dass es dir nicht so gut gefallen hat, dass du es behalten wolltest. Dann musst du es ja gleich zweimal verkaufen.
Aber das eine war OVP, das war nicht so schlimm.
Ja.
Ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass ich mir ein Spiel doppelt gekauft habe. Es ist mir passiert, dass ich mir ein Spiel nicht gekauft habe, weil ich dachte, ich hätte es und ich hatte es nicht. Das ist mir bei einer Smash-Up-Erweiterung passiert und ich, sorry, bei Smash-Up verliert man einfach mal den Überblick.
Wo du es drüber sprichst, würde ich gleich an Smash-Up nochmal anknüpfen. Ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich tatsächlich eigentlich einen ganz guten Überblick habe, obwohl ich nur gespielte Spiele tracke. Das ist halt das Ding bei mir. Das heißt, so, da hatte ich ja schon mal gesagt, solange ich die nicht gespielt habe, sind die nicht offiziell in meinem Besitz. Darum weiß ich auch nicht, wie groß mein Pile of Shame ist und das ist auch gut so.
Ich tracke gar nicht, ob gespielt oder nicht. Das bleibt alles in meinem Schädel und oder ja. Auch nicht. Und nee, da irgendwie hat sich das bei mir mit Handy und Tracken und so nicht durchgesetzt. Keine Ahnung.
Das glaube ich auch einfach
digitalisieren.
Ist eine Typfrage, ob man das mag oder nicht, gell? Für mich ist es einfach, weil ich halt super viel spiele, schon interessant zu gucken, was hast du gespielt und so, nicht um mich immer wieder zu überbieten, sondern einfach nur darüber den Überblick zu behalten. Was ich schon mal gespielt habe, auch wann ich es das letzte Mal gespielt habe, das ist nämlich auch interessant, zu gucken, wann hast du überhaupt das letzte Mal dieses Spiel gespielt? Und wenn du dann denkst, oh, ich habe die App jetzt schon so und so lange, das ist ja noch nicht mal drin, dann weißt du schon, okay, das lag schon viele Jahre im Schrank und du hast es nicht rausgeholt. Und das finde ich dann auch spannend, so Geschichten sich mal zu gucken.
Da kommen wir dann relativ schnell an den Punkt, wo wir sagen, wann zieht denn eigentlich auch ein Spiel aus, ne?
Ja, bei dir gar nicht.
Das ist bei uns gerade der Status quo, ja, das wird irgendwann auch aufkommen, die Frage, aber ja gut.
Wir ziehen gerade alle heimlich aus. kriegst du gar nicht mit. Ja. Also, nee, das traue ich mich nicht.
Noch nicht.
Aber noch nicht. Ich werde mutiger. Wir haben ja den Einstieg in der Corona-Zeit über Safehouse gemacht, über das Spiel von Sebastian Fitzek. Ja. Und ich gehe davon aus, dass das auch gerade gar nicht in der App bei dir drin ist, Daniel. Also ich glaube nicht, dass wir das in den, alles klar, es ist drin. Aber es ist einfach schon so lange her. Und wenn ich mir überlege, wie intensiv wir dieses Spiel gespielt haben, und jetzt denke ich da, also ich weiß, dass ich es habe, aber ich komme nicht auf den Gedanken, dieses Spiel raus.
Ich würde sagen, Ihre Internetverbindung ist nicht so gut. Und warum auch immer.
War sie wieder weg.
Das Wort raus hätte sie nicht sagen sollen.
Nee.
Was war denn der letzte Aufhänger?
Du wolltest sagen, dass die Spiele heimlich aussehen und dass Daniel das ja. Wahrscheinlich nicht mehr in seiner App hat.
Und dass ihr das schon ewig nicht mehr gespielt habt?
Ja, also wenn ich dran denke, wie wir zum Spielen gekommen sind, das war ja hauptsächlich in der Corona-Zeit über das Safehouse-Spiel von Sebastian Fitzek. Ich würde sagen, dass wir eher die Tendenz dazu haben, wir spielen das, was wir uns gerade gekauft haben oder was nicht so lange her ist. Und alle anderen Spiele, die sind komplett irgendwie von meinem Radar weg. Also mich würde es nicht wundern, wenn ich irgendwo ein Spiel finde, was noch das Preisschild hat oder was noch eingeschweißt da irgendwo rumfliegt. Weil dann in der Zeit, weil Daniel sorgt für sehr viel Nachschub immer, dass das dann direkt so nach hinten in diesem imaginären Kleiderschrank gerutscht ist. Weil ich es ja auch nicht tracke. Also du bist mein Tracking-Instrument. Das ist ein bisschen fies. Weil ich muss dir glauben. Keine Transparenz.
Ich möchte gerne mal an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, wir haben abends jetzt gerade Lust und Zeit und haben jetzt Bock auf ein Zweispielerspiel, was zum Beispiel Worker-Placement-Elemente hat, Mechanik. Und dann gehe ich in unsere Liste rein, sortiere, filter nach Worker-Placement und dann finden wir ein Spiel, was gerade zu uns passt. Und so hat man die ganze Bibliothek offen und sucht sich das Spiel raus, worauf man gerade Bock hat, was gerade passt.
Ich glaube, das passiert aber noch nicht. Weil ich glaube, das sind tatsächlich zwei Ebenen, die sich da so vermischen. Das eine ist so ein bisschen, wie behält man Überblick über die Sammlung? Das ist ja, finde ich, ne, das kann man über eine App machen. Ich setze mich vors Regal und starre da drauf. das ist der zweite Punkt dabei ist aber tatsächlich, dass ich dachte, diese ganzen kleinen Filler-Games, die sind bei mir hinter so einer Tür. Und da muss ich zugeben, verliere ich tatsächlich nicht den Überblick, aber da fallen welche runter, die ich dann nicht auf dem Zettel habe, so ein bisschen. Da muss ich gezielter reingehen. Das stimmt schon. Und das andere ist ja natürlich, wie kuratiert man eigentlich eine Sammlung? Und wir haben natürlich ganz oft neue Sachen, das geht mir ja genauso, auf die ich voll Bock habe, die zu spielen. Und dann sitze ich vor meinem Regal und denke so, ah, das müsste man auch mal wieder spielen. Aber das hat eigentlich auch Bock drauf. Das heißt ja eigentlich, wie konsequent ist man? Und also meine Sammlung ist definitiv zu groß. Da können locker 100 Spiele raus, die da einfach nicht drin sein müssten. Aber dann zu entscheiden, wann und welches, das ist ja dann dieses, noch habe ich den Platz, das Regal ist halt gerade voll, also geht's. Aber es wäre trotzdem auch schön, wenn man einfach neue Spiele kaufen würde und die hätten direkt Platz. Aber es gibt dann diese Titel, wo man denkt, ach, das spiele ich noch einmal und dann entscheide ich, ob es rausgeht oder nicht. Und da bin ich definitiv deutlich konsequenter mittlerweile geworden bei Neueinzügen als früher. Mhm. Also dann spiele ich ein Spiel ein-, zweimal, beziehungsweise wenn es beim ersten Eindruck schon wirklich schlecht war, dann teilweise nicht mal noch eine zweite Partie. Aber oft versuche ich relativ schnell dann irgendwie mindestens 2, 3 Partien zu machen und dann bleibt es drin oder geht wieder raus. Relativ schnell.
Ja. Aber wahrscheinlich bleiben ja auch Spiele ein bisschen länger in der Sammlung aufgrund von nostalgischen Gründen, oder? Also wenn du jetzt generell jemand bist, der so sagt, wenn ein Jahr lang nicht angezogen, ne, dann kann das danach in die Tonne. Das ist bei Spielen wahrscheinlich gar nicht unbedingt so der Fall, weil man sich, vielleicht hat man mit dem Spiel eine gewisse Erinnerung oder einen schönen Moment gehabt und man möchte es einfach aus nostalgischen Gründen haben, ohne zu wissen oder mit dem Wissen, ja okay, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr spielen, aber es würde zu sehr wehtun, wenn es irgendwie nicht mehr da ist.
Und irgendwann kommt aber auch da der Punkt, wo man sich dann eingesteht, ach ey, wirklich, die Kleidergröße wird nicht mehr passen. Wirklich, ja. Das kann nicht. Ja, ja. Also, aber ja. Aber das ist ja genau das Ding. Das heißt, darum ist man, glaube ich, bei neueren Spielen mittlerweile, oder ich bin bei neueren Spielen deshalb jetzt konsequenter als bei diesen alten nostalgischen. Natürlich, die stehen ja schon im Regal. Die müssen da erstmal wieder raus vertrieben werden. Die haben sich da schon breit gemacht. Die haben schon ihre Abdrücke da hinterlassen.
Ja.
Ja. Also bei mir ist es eher die Lust auf was Neues. Ich will halt immer erkunden und denk, das müsstest du noch mal spielen, aber du hast ja jetzt die anderen beiden da noch und dann guck erstmal da rein und dann guckst du nach dem anderen. Und das ist halt das, ne, man stapelt hoch und nimmt immer von oben weg anstatt von unten. Mhm. Das ist bei mir halt, es ist kein Problem, ne, aber ich ist halt, dadurch kommt halt, verschiebt sich halt der Fokus immer wieder aufs Neue. Und zwar nicht auf das, was ich schon länger habe, sondern immer das, was ich neu bekomme. Und ja, so bin ich halt. Ich finde das persönlich auch nicht schlimm. Ich kann ganz gut damit umgehen. Ist halt meine Art, mit meiner Sammlung umzugehen. Und ich finde auch, also ich muss meine Sammlung auch gar nicht so kuratieren. Irgendwann bin ich bei einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich ausmisten. Dann kommt der ganze Scheiß hoch auf den Speicher. Und alle 2 Jahre fahre ich auf den Flohmarkt und hau das für ein Appel und ein Ei raus. Alles. Dann gehen da Spiele für 3, 4 Euro, ist mir egal, Thomas, was die gekostet haben, weg.
Ich hab Angst, dass Daniel mit einem 7,5-Tonner zu dir kommt.
Ich sag ihm nicht, auf welchen Flohmarkt ich war.
Und der nimmt den Speicher ungesehen mit.
So, ja, genau. Großer Bulk-Sale.
Ja, wirklich. Genau.
Alles oder nichts, kein Problem. Ja.
Die große Spiele-Wundertüte.
Ja.
Ich bin ja ähnlich wie du, Thomas. Also ich liebe auch dieses Neue zu entdecken. Ich muss auch immer was Neues spielen. Also ich möchte eigentlich nicht jeden Abend das Gleiche spielen. Das geht nur, wenn wir gerade, wie das Spiel, was wir heute nochmal vorspielen werden, wenn wir gerade ein Legacy-Game haben oder sowas, wo man einfach sagt, okay, jetzt möchte ich ja wirklich dranbleiben und dann spiele ich das jetzt bei. Aber eigentlich möchte ich jeden Abend was Neues spielen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch nicht den Fokus auf die alten, guten Spiele verlieren. Und ich glaube, diese Balance zu finden, die ist einfach super schwer.
Ja. Weil ich genieße es gerade auch, einfach so ein paar Titel öfter wieder auf den Tisch zu bringen, auch eben ältere Titel, das merke ich gerade, das macht voll Bock, und weil alle kennen es irgendwie, man fühlt sich wohl, das ist eine ganz andere Erfahrung. Also es hat genau sowas. Also ich finde, ich mag es ja auch, ne? Darum kaufe ich auch immer wieder Sachen, weil ich voll neugierig bin und das voll feiere. Das ist ja wieder auspacken, gucken, was drin, was macht das, so, das ist super geil. Aber ich schätze das andere genauso. Aber diese Balance, Daniel, hast du recht, das ist sauschwer.
Ich weiß gar nicht. Ich bin sehr bei dir, Peter, wenn es um die alten Titel geht. Und man stellt oft fest, dass viele Leute diese alten Sachen auch gar nicht mehr kennen oder gar nicht so auf dem Schirm haben. Und ich finde, warum macht man sich den Stress? Man sollte einfach gucken, worauf man Bock hat. Sich nicht immer den Stress machen, oh, neu, geil, muss ich haben. Sondern also bei mir kommt es vielleicht auch ein bisschen dadurch, weil ich eben schon einiges in meiner Sammlung habe, weil ich da schon ein paar Jährchen bei bin, dass sich da vielleicht auch bei mir eine gewisse Sättigung eingestellt hat. Ich muss nicht jeden Scheiß haben, der gerade gehypt wird oder so. Ich irgendwer in meinem Umfeld wird den haben und dann komme ich dazu, den Film mal auszuprobieren. Und wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Davon geht die Welt auch nicht unter, denn es kommt der nächste heiße Scheiß.
Dennis, das ist die ewige Suche nach dem absoluten heiligen Brettspiel-Gral.
Mhm. Chasing the Dragon?
Ja.
Nee. Wie den weißen Wal.
Ja. Muss man nicht. Das ich kann denke, man da ganz entspannt angehen lassen. Dafür es soll ja Spaß machen.
Ja, ich denke, da ist auch jeder ein bisschen verschieden eingestellt.
Auf jeden Fall.
Ob man jetzt, also ich persönlich finde dieses neue Regellernen, dieses neues Spiel eintauchen, ich finde das geil. Für mich ist das halt kein Stress. Ich höre das ja, ne, dass so viele Leute gerade im Moment sagen, oh, Brettspielmüdigkeit und alles das Gleiche, alles das Neue, ich habe keinen Bock auf neue Sachen und ich habe zu viel, oh, meine Sammlung überfordert mich. Ja, dann komm klar auf dein Leben, du hättest das nicht alles kaufen müssen, niemand zwingt dich dazu. Ja, ich finde, das ist echt so krasses Jammern auf hohem Niveau, tut mir leid.
Thomas, ich habe eine Runde für dich
viel
super.
Mehr Spiele, wie ich jemals spielen kann. Aber ich finde das trotzdem schön. Ich finde schön, die zu haben. Ich finde schön, die anzugucken. Ich finde es auch schön zu sagen, das müsstest du noch mal spielen. Aber ich bin so weit davon entfernt, dass mich das belastet. Ich finde es einfach nur schön, dass ich das habe. Und das ist, also mir bereitet das Freude, einfach, dass ich das habe. Und auch der Gedanke, dass ich es aber jetzt spielen könnte. Keine Ahnung. Das ist halt auch wieder so eine Typsache.
Also ich glaube, besser wird's nicht. Damit können wir die Folge für heute schließen. Thomas hat alles gesagt, was man zu Brettspielen sagen kann. Ja, schön war's. Danke.
Bis nächstes Mal.
Ich muss noch einmal zu Dennis einhaken.
Ah, okay, gesagt, dann.
Ah, okay, ja, wir müssen weitermachen. Es ist eigentlich schon spät, aber okay. Ja,
komm drauf klar, oder wie hieß es?
Ja,
komm auf dein Leben klar.
Genau, hab dein Leben
Thomas. Bitte, ey, was ist das? Dennis, du hast ja gerade gesagt, du hast das Glück, dass irgendjemand in deiner Umgebung dieses Spiel schon irgendwann hat. Du musst es dir nicht selber kaufen. Wir haben es schon mehrfach erwähnt, bei uns macht das halt keiner in unserer direkten Umgebung. Und deswegen ist es immer auch so eine Balance, sagt, ja, wenn wir es nicht kaufen, kauft es keiner. Oder wir haben vielleicht ein oder zweimal im Jahr das Glück, auf einer Veranstaltung das mal zu spielen. Aber möchte man so lange warten? Hofft man, dass man
das spielt?
Ich nicht, ja, ich weiß. Und da kommt auch hinzu, dass ich ganz gerne auch Sachen kaufe, wenn sie gerade im Angebot sind. Und deswegen kam ja zum Beispiel diese Woche wieder Milan-Spiele.
Gute Dopamin immer, ne?
Ja, das ist ganz schlimm. Aber vom Adventskalender von Milan-Spielen kam ja gerade noch eine Nachlieferung. Also Le Havre zum Beispiel, nice. Astrobin, ja, ist ja nicht mal Weihnachtskalender, ne? Oder Planet Unknown. Also Sachen, die halt schon irgendwie gute Spiele sind. Zumindest objektiv sollen es gute Spiele sein. Ich habe sie selbst noch nicht getestet, kam noch nicht dazu. Aber das heißt, steht jetzt da einfach, ne? Muss man ja auch spielen jetzt. Geht ja nicht anders.
Das steht jetzt Druck. Einfach. Also ihr habt nicht mein Gesicht gesehen, als Daniel mit einem riesigen, unnötigen Paket auf einmal durch die Tür reingekommen ist. Und ich mich gefragt habe, was könnte da drin sein? Dann habe ich gesehen, was war das? War da Strohmanns
Milan drauf? Milan-Spiele? Oder was meinst du?
Nee, irgendwo.
Das Awake. Das andere, ja, das ist jetzt, ja, du hast tatsächlich recht. Es war nämlich der Awaken Realms Karton.
Ja.
Der diese andere meistens unnötige sehr groß. Karton.
Der war unnötig groß. Und dann, genau, dann kam danach die Tage, kam es dort wieder. Vor allem, er kommt dann hier so rein, das kann man ja nicht sehen, also ihr könnt das nicht sehen, aber er kommt rein mit einem Grinsen von einem Ort zum anderen, wo seine Mundwinkel gehen krass nach oben. Und bei mir geht das so, ach fuck ey, wo soll das denn jetzt hier neu hin?
Aber das ist sein Glück, muss sich doch auch glücklich machen. Ihr seid doch verheiratet.
Anders. Bei Awakened Realms, Lisa, ist die Chance sehr, sehr groß, dass da coole Minis zum Bemalen bei sind.
Ja, das war sein erstes Argument. Ich konnte die Frage noch nicht stellen, was ist das denn? Er hat sofort gesagt, du hast Minis zum Bemalen.
Guck mal, Lisa, du hast was bekommen. Ist
das
nicht
schön? Genau. Das ist dein Geburtstagsgeschenk. Freu dich.
Eine Bowlingkugel auf der Marge steht.
Ja, also, liebe Lisas Mama, ich hoffe, deine Frage wurde ausführlich jetzt beantwortet. Wir wissen es nicht, wie wir es machen, genau. So richtig.
Nee.
Ja.
Irgendwie immer anders. Irgendwann kommt meine Mama einfach mal mit in die Folge rein.
Ich finde, Männer, die auf Regale starren, könnte ein wunderbarer Film werden.
Ja, Folgenname.
Ja.
Okay. Aber wir sind nicht nur Männer.
Stimmt.
Ja, aber Lisa guckt aber ja nicht. Aber wir haben ja festgehalten, dass Lisa gar nicht das kuratiert, sondern Daniel das ja für sie macht. Okay. Darum passt das ja doch.
Irgendwie schon.
Und Lisa heißt die Folgeantwort dann.
so klein mit einem Sternchen.
Genau. Du kommst in den Untertitel, Lisa. Sei nicht böse.
Yes. Bin ich völlig
schön. Mit. Ja, Daniel und Lisa, wollt ihr vielleicht über, oder ihr macht wahrscheinlich einzelne Titel, aber du hast es ja gerade schon so angeteasert, dass du vielleicht über irgendwas sprechen möchtest, Daniel, was da in deinen Riesenpaketen war?
Also ich kann kurz erwähnen, das Riesenpaket war übrigens Tainted Grail. Also sowohl Fall of Avalon als auch Kings of Ruin mit den jeweiligen Kickstarter, genau.
Ja, natürlich.
Gameplay all in. Wichtig.
Ja, Gameplay.
Der Karton war so groß, dass unser Kind da drin Verstecken spielen konnte.
Dafür hat er es doch gekauft.
Ja, die 5 Minuten, die er da drin gespielt hat, waren auch sehr süß. War okay. Vor allem ist er mit dieser Luftpolsterfolie hier durch die... Nee, dann müssen wir wegschneiden, aber dieses Bild, wie er mit diesem Luftpolster-Umhang hier durch das Treppenhaus gerannt ist und sich wie ein König gefühlt hat, das war schon wirklich sehr lustig.
Süß.
Kannst auch drin lassen. Das ist eigentlich egal.
Genau, also das war auf jeden Fall das Paket. Warum? Natürlich, weil wir Kampagnenspiele lieben und ich dachte mir, Tainted Grail ist ja auch da wiederum objektiv recht gut bewertet. Ich habe es selbst ja nicht gespielt, aber es wird schon irgendwie gut gehen.
Sonst sieht es aus, ne?
Quasi.
Okay, aber darüber wolltest du gar nicht reden, ne?
Nein.
Ich habe dir das einfach jetzt so dich das hast vor den Bus geworfen, wie sagt man, ne?
Ja, vor dem Bus-Reprint geworfen. Bus Reprint. Ja, ich bin nicht in den Kickstarter reingegangen, aber ich habe gehört, es soll toll sein, das Spiel. Ich habe es noch nicht gespielt. Kennt ihr es?
Nicht mein Ding.
Du nicht dein Ding? Also
hört sich gerade an wie so eine unnötige Sidequest-Frage und alles. Ja. Nee.
Ja. Geh weg.
Daniel will eigentlich gar nicht über Spiele reden. Ich gebe ab an jemand anderen. Wer möchte?
Dann möchte ich. Ja, wir haben Aeons End Legacy auf dem Tisch. Aha. Seit 2 Wochen?
Quasi.
Erst oder das zweite? Es gibt
das
zwei,
erste.
Oder?
Ja.
Das erste. Okay, das erste. Dann kann ich mitreden.
Es gibt zwei.
Ja, aber das zweite hat Frosted Games ja nicht mehr auf Deutsch übersetzt.
Das wäre für dich jetzt kein Hindernis.
Ist richtig. Irgendwann wird es kommen.
Ah. Genau, damit haben wir angefangen. Erstmal generell, Legacy-Spiele finde ich ja schon allein deswegen richtig cool, weil du hast ja immer wieder was Neues. Du musst dich entscheiden. Und du musst dann kleben und musst mit dieser Entscheidung leben. Finde ich schon mal richtig geil. Also ich liebe es, Umschläge zu öffnen. Also dadurch triggert mich ja schon mal ein Spiel, wenn man so Sachen aufmachen kann und man nicht weiß, was drin ist. Finde ich super.
Jetzt weißt du, wie Daniel sich fühlt, wenn er Spiele kauft.
Ja. So guckt er dann auch. Genauso überrascht. So, das ist das. Wir haben ja vorher auch schon sehr gerne Aeons End gespielt. Insofern war uns die Mechanik und alles nicht neu. Und ohne jetzt da irgendwie zu viel zu verraten, weil es wäre ja irgendwie blöd, muss ich sagen, es spielt sich sehr angenehm und ich glaube, es ist deutlich einfacher, wenn man die Mechanik kennt oder wenn man damit irgendwie vertraut ist. Deswegen fühlt es sich so ein bisschen, als wenn wir so da durchhuschen, wo ich mir dann immer denke, wir spielen es irgendwie falsch. Also es fühlt sich geradezu einfach an.
Das habe ich aber schon öfters gehört bei dem Spiel, dass es quasi diese Grundversion ist, die sich dann aufbaut zu einfach dem Endspiel.
Genau, zu einem kompletten Aeons End-Regel.
Genau. Und dann habt ihr zwar euer eigenes, aber das ist dann nicht mehr wie das, was sowieso schon Aeons End ist.
Ja. Ich glaube, das fasst es irgendwie ganz gut zusammen. Also wie gesagt, dieses Dadurchhuschen ist ja irgendwie ganz nett, aber wenn man mal so ein bisschen mehr kämpfen müsste, also so, war das jetzt eine gute Entscheidung.
Und du meinst mit Kämpfen, du findest es zu einfach. Einfach.
Ja, genau. Also, okay. Und ich muss dazu sagen, wir spielen jetzt auch auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad. Aber wir denken uns jedes Mal, wir hätten eigentlich auch den schwierigeren. Hätte uns auch irgendwie gar nicht gestresst. Also, Daniel, was sagst du denn?
Ja, nein, da hast du ja recht. Und ich denke mir immer häufig, ja, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Lass uns mal die Experience genießen, die Geschichte genießen. Deswegen spielen wir es erstmal auf normal oder auf leicht, je nachdem. Und der schwierigere Schwierigkeitsgrad, das kann man ja auch mal nachholen. Das ist jetzt bei Legacy-Spielen halt ein bisschen schwierig. Von daher, ja, wir haben uns jetzt für den einfachen Schwierigkeitsgrad entschieden. Und jetzt fliegen wir da durch. Haben wir uns das Ei selbst quasi reingelegt. Aber ich muss auch erstmal sagen, das Spiel an sich gefällt mir sehr, sehr gut, weil ich erstmal ein großer Aeons End-Fan bin. Und dieses Legacy-Game hat das tatsächlich richtig gut geschafft, diese Story aufzubauen, mechanisch gut aufzubauen. Die Story selbst gefällt mir semi-gut, weil die Geschichte einigermaßen einfältig erzählt ist. Was aber immerhin gut ist, sind die Mechaniken der Bosse. Die sind wiederum sehr, sehr einzigartig und sehr neu. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und aber die Geschichte selbst, die hätten sie noch verbessern können. Also der Twist am Ende, falls es einer ist, wenn man so bezeichnen möchte, der war irgendwie klar, dass das kommt. Von daher, ja, da hätten sie ein bisschen mehr Wert auf die Story, auf den Lore legen können, finde ich.
Ist der Legacy-Part denn wirklich so, dass man das Gefühl hat, dass Mist, hätte ich mich jetzt anders entschieden, hätte ich was anderes bekommen oder ist das schon ziemlich linear?
Also du spielst auf jeden Fall von Boss zu Boss. Du kannst bei vielen Bossen auch verlieren und ein zweites Mal machen. Du kannst auch zweimal verlieren und dann weiter. Also so wie bei Pandemic zum Beispiel auch, bei Pandemic Legacy, auch wenn du einen Monat zweimal verlierst,
kommt trotzdem nichts mehr. Das ist sehr linear, ja.
Genau. Und das, was du verändern kannst, was customizable ist, ist ja quasi dein Charakter, der mit dir wächst. Der kriegt Fähigkeiten, der kriegt Karten.
Aber die Frage ist, die Fähigkeiten,
ja.
Denkst du bei der Fähigkeit, soll ich die nehmen oder die? Die sind beide richtig geil, aber ich kann nur eine nehmen und die andere muss ich wegschmeißen. Gibt's so Entscheidungen? Oder klebst du einfach nur eine Fähigkeit drauf und der hat die dann jetzt und dann ist komplett egal, was du sonst gemacht hast?
Nee, also ich denke mir schon, wie baue ich meinen Helden am besten auf und ich kann mich nur für eine coole Fähigkeit entscheiden. Das schon. Die andere ist dann halt weg, ne?
Oh ja.
Oder wir sagen, ey, wir sind zwei gute Fähigkeiten, eine kannst du nehmen, eine kann ich nehmen. Wenn das passt, ist das super. Aber wir haben halt auch verschiedenen Fokus gelegt. Also wir sind ja jetzt nicht blauäugig unterwegs. Wir haben verschiedenen Fokus bei unseren Charakteren gesetzt und deswegen wissen wir schon ganz gut, wie wir unsere Charaktere aufbauen sollen. Und deswegen tritt das in dem Fall nicht ganz auf. Aber hey, es gibt coole Customizations. Das haben sie gut gemacht. Und was sich bei Aeons End auch immer ändert, ist die Tatsache, dass sich der Markt immer verändert. Und ich glaube, das hat tatsächlich dadurch, dass du ihn verändern musst, laut Spielregeln, hat das immer so einen gewissen Twist, wenn du zwar jedes Mal zufrieden bist mit dem Markt, aber dann doch neue Sachen bekommst, die du irgendwie einbauen musst und dich dann entscheiden musst, wie customize ich das ganze Ding jetzt, ohne zu viel Wertverlust zu haben, weil ich die neuen Karten zum Beispiel gar nicht mag.
Okay.
Das hatten wir jetzt zum Beispiel. Aber wir müssen ja auch dazu sagen, wir spielen es ja nur zu zweit und man kann das ja bis zu vier Spielern spielen. Und es gibt manche Fähigkeiten, die lohnen sich nicht bei zwei Leuten. Also zum Beispiel, jeder heilt um ein Leben,
naja.
Ist halt bei zwei Menschen irgendwie so, ja, okay, was bringt mir das jetzt? Aber wenn jetzt vier Leute am Tisch sitzen, dann würde man da irgendwie dann anders drüber entscheiden müssen. Das heißt, so ein paar Fähigkeiten sind einfach irgendwie uninteressant gewesen, weil wir halt nur zu zweit spielen. Und dann gab es aber immer noch so diesen Moment von, entscheide ich mich jetzt für diese Richtung oder entscheide ich mich für die andere Richtung? Und dann haben wir uns aber dann auch konsequent immer dafür entschieden, dass die Fähigkeiten schon Sinn machen. Also, dass die zu der vorherigen irgendwie so ein bisschen passt. Und dadurch hat es sich jetzt vielleicht dann wie so ein Durchmarschieren angefühlt, weil es nicht so komplett random war. So, ja, ich lese mir das jetzt durch und die klingt gerade am besten. Sondern, okay, was machst du? Wo ist dein Charakter gerade? Dann gucke ich, dass ich meinen Charakter so aufbaue, dass wir untereinander uns dann auch wieder helfen, obwohl wir unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also vielleicht ist da ein bisschen mehr Strategie bei uns hinter gewesen. Aber wenn ihr aber auch sagt, das hatte Daniel dann auch, wo ihr es jetzt gerade gesagt habt, genannt, es ist auch eher so ein Einsteiger, eher uns End und jetzt nicht das Feuerwerk der Komplexität. Und das, finde ich, merkt man.
Okay, und letzte Frage. Ihr habt das jetzt zu zweit durchgespielt, das geht ja mit Sicherheit mit 4 Personen. Könntet ihr das jetzt nochmal durchspielen mit den anderen beiden Charakteren? Und die auch customizen?
Nee.
Das ist ja
Also ja, wir könnten die Charaktere, die könnten wir natürlich nochmal machen, aber es gibt ein paar Karten, da die könnten wir ganz umständlich auf 0 setzen.
Also, was man machen kann, ist, ja, du hast natürlich die Fähigkeiten, du kannst dein Charakter-Tableau nochmal aufbauen, wenn du möchtest, aber du kannst die Kampagne selbst nicht mehr hundertprozentig nachspielen, denn wie bei, wer jetzt endlich mal gespielt hat, der weiß, dass es Standard-Boss-Karten gibt und dann immer boss-spezifische Karten, die mit zugemischt werden.
Ja.
Und diese Standard-Boss-Karten, die haben sich auch weiterentwickelt. Die sind teilweise rausgeflogen.
Aber du kannst jetzt nicht mehr mit einem Nuller-Charakter einfach anfangen, weil die Bosse einfach viel zu stark geworden sind.
Quasi, ja.
Ah. Das ist ja also voll uncool.
Das geht nicht mehr. Ja,
aber
ja, genau.
Also das Ganze wieder zurückentwickeln ist umständlich, oder?
Du musst ganz viele Sticker abnehmen.
Ist umständlich. Du musst halt die Sticker wieder abmachen.
Ja.
Und dann ist die Frage,
ich glaub, das
kleben die dann nochmal? Aber ich glaube, genau, irgendwie hab ich jetzt gar nicht den Anspruch zu sagen, ich muss es jetzt mit den anderen Charakteren nochmal spielen.
Nee, weil das ist ja wirklich einfach nur ein Wir-lernen-Eons-End mit in sehr aufgeblasen. Das ist quasi ein Riesen-Tutorial, was ihr ja gerade gesagt habt. Und ich glaube, das will man einfach nicht nochmal spielen, nur damit man noch einen zweiten Charakter hat. Dann kann man sich ja eher die Sticker nehmen und sich einen lustigen Charakter bauen und fertig.
Das würde ich machen, ja.
Genau. Ich würde direkt das Charakter-Tableau nehmen und mit denen bestickern, die noch übrig sind, ohne dadurch zu huschen durch die Geschichte.
Ja, okay, klar, das kann man natürlich auch machen, ja.
Ich habe, glaube ich, auch meinen Charakter, den ich mir damals erspielt habe, auch hier noch irgendwo rumfliegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich bin nicht so ein riesen Eons End-Fan und tatsächlich hat dieses Legacy-Spiel dazu beigetragen, dass sich meine Meinung eher noch verstärkt hat. Und ich glaube, weil ich einfach noch ein bisschen mehr erwartet hatte und dann spiele ich halt nur dieses, Tutorial nochmal. Trotzdem fand ich es irgendwie cool, diesen eigenen Charakter zu haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber so irgendwie so ein bisschen was schimmert mir noch im Hinterkopf rum. Das ist eigentlich ganz cool. Also so ein bisschen erinnere ich mich da schon dran. Und ich habe den dann immer beiseite gelegt für dann doch nochmal die Eons End-Partie. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn dann nicht beim letzten Ausmisten dann doch entsorgt habe nach dem Motto, naja, passiert ja eh nicht. Oh. Vielleicht auch
also
nicht,
ich
weiß
den,
nicht.
Also meinen erstellten Charakter, den würde ich bei der normalen Eons End-Partie, also jetzt nicht im Legacy-Spiel, den würde ich nehmen. Wie würde ich da einfach mal ausprobieren, ob der fliegt oder ob das da irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Und da geht er danach auch hin. Und ich glaube, das ist eins der Spiele, die dann tatsächlich auch einfach aussortiert werden, wenn sie durch sind. Ne?
Der Karton ist groß genug. Sehr gut.
Ja, ja. Da passt dann die Astrobine ins Regal.
Wie, also seid ihr denn schon durch?
Wir sind, glaube ich, vor dem letzten Kampf, glaube ich.
Okay.
Wir hatten gedacht, wir wären bis zum Podcast-Aufnahme durch, aber durch die ganzen Krankheiten der Familie haben wir es leider nicht geschafft, ganz durch zu sein. Da sind noch eine Menge Karten übrig. Ich weiß gar nicht, was die alle machen. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Special-Fähigkeiten, die wir noch nicht anpreisen können, weil wir sie einfach noch nicht freigespielt haben. Wer weiß.
Aber an sich, finde ich, ist es ein gutes Legacy-Spiel. Also, wir mochten Eons End. Ich mag Eons End auch immer noch. Und wenn man mit Eons End vorher nichts am Hut hatte, finde ich, kann man das wunderbar nehmen. Es tut nicht weh, es macht Spaß. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es war ein guter Kauf.
Danke, danke.
Würde ich sagen.
War auch im Angebot, deswegen habe ich es endlich geholt.
Noch besser. Du musst damit immer anfangen.
Daniel braucht eigentlich so Brettspiel-Coupons.
Ja, also, da wäre ich aufgeschmissen, wenn es das gäbe.
Wie so Wertmarken. Und irgendwann sind sie
von
so
der Frau
aus. So, nee.
Ausgestellt. Ja.
Das finde ich gar nicht so uninteressant.
Aber genau, unter dem Aspekt haben wir tatsächlich auch nur Lightspeed Arena geholt. Ne? Also wir wussten, wir mögen es und wir wussten, ach, wir werden es bestimmt noch irgendwann holen. Aber dann war es plötzlich in dem Laden für 20 Euro statt normalerweise irgendwie online 22 Euro und haben gesagt, dann schlagen wir zu.
Wow.
Ich weiß. Wer nichts ausgibt, kann nichts sparen.
Ich finde es ja prinzipiell gut, wenn ihr den lokalen Spielehandel unterstützt.
Machen wir gerne.
Das war uns sehr wichtig, ja. Wenn es jetzt bei Thalia gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, nicht hingeguckt, aber da es im Spieleland des Vertrauens war, haben wir dann nicht gezögert.
Genau.
Dann habt ihr die 2 Euro hoffentlich als Trinkgeld gegeben, ne?
Nee, wir haben noch 3 weitere Spiele gekauft, einfach weil wir in so einem Rausch waren.
Ahoi zum Beispiel.
Jetzt, wo wir schon mal 2 Euro gespart haben, dann kann man auch noch 3 weitere Spiele kaufen.
Die alle mal gewohnt waren.
Ja.
Okay.
Ja, hat jemand eine Überleitung mit Rausch?
Buff.
Mit Rausch?
Mhm.
Ich könnte ganz kurz einen schlechten Rausch an.
Quasi ein Hänger.
Ja, pass auf, jetzt habe ich habe eine Überleitung, pass auf. Man ist ja manchmal in so einem Kaufrausch. Ja. Zum Beispiel bei Smash Up. Wir hatten es gerade eben schon 2-mal. Und mein Kaufrausch bei Smash Up ist grob gesagt 10 Jahre her oder so. Und jetzt kam meine Mutter letztens tatsächlich mit einer ganzen Tüte und hat mir die auf den Tisch gestellt. Hier, das ist von deinem Bruder. Der will das nicht mehr. Kannst du haben. Und ich habe in die Tüte reingeguckt und die war voll mit Smash Up Erweiterungen. Mhm. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja cool. Hoffentlich habe ich die nicht alle und ich hatte alle. Das heißt, jetzt habe ich einfach eine ganze Tüte mit Smash-Up-Erweiterungen, ja, also das sind ja eigenständig spielbar und die kommen halt auf den nächsten Flohmarkt mit. Egal, das hat mich wieder zum Anlass genommen, einfach Smash-Up nochmal aus dem Regal zu nehmen und gesagt, weißt du was, lass uns das einfach doch nochmal spielen. Und ich habe gespielt, ich weiß es nicht mehr, was ich gespielt habe, ich habe mir 2 Fraktionen rausgeholt, einfach wild. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, ich habe mir 2 da rausgeholt. Tochter hat noch mitgespielt, die hat sich was rausgeholt, irgendwie mit Katzen und so, ne? Hat sich kaputt gelacht, wie die illustriert waren und so. Meine Frau hat sich irgendwas anderes geholt und meine Frau war die Einzige, die auch nur im Ansatz Spaß hatte. Es hat gar nicht funktioniert. Also wirklich nicht. Wir hatten überhaupt keine Chance. Und dann habe ich gedacht, naja, das war ja vielleicht eine Ausnahme. Nein, habe ich nicht, weil vor 10 Jahren war ich nämlich sehr enthusiastisch und habe mir eine Excel-Tabelle gemacht mit allen Fraktionen, die ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eintragen konnte mit einer schulischen Benotung, wie die so sind. Und da waren sehr viele sehr schlechte Benotungen dabei, also sehr wenig gute. Ich habe das sogar bei manchen in Textform gemacht, warum die gut sind und warum nicht. Und eben habe ich nochmal gedacht vor dem Podcast mit meiner Frau, ja komm, lass doch nochmal eine Runde spielen. Und ich hatte Ameisenzombies und meine Frau hatte Bärenreiter, frag mich nicht was, aber die hätte alleine mit den Bärenreitern mich so nass gemacht. Ich habe gedacht, geil, ich habe Zombies, die können aus dem Ablagestapel spielen. Ich habe gedacht, geil, Ameisen, die machen Stärke überall drauf, die können das überall verspielen. Ich habe 20 auf eine Basis gemacht und die brauchte nur 25 Punkte, um die zu erobern. Und meine Frau spielt eine Karte, und sagt, ja übrigens, deine ganzen Einheiten, die gehen jetzt zu der Basis, wo sie eine einzige Karte hatte und hat genauso viele Punkte bekommen wie ich für die ganze Armee, die sie darüber geschoben hat, weil die dann sofort gewertet wurde. Ich habe einfach nur abgekotzt. Das hat keinen Spaß gemacht. Das war Thomas, in keinster Weise Thomas, auch nur im Ansatz Spaß.
Thomas?
Ja?
Thomas? Ich glaube, das Problem ist nicht das Spiel. Ich glaube, deine Frau spielt das einfach nur deutlich besser.
Das kann natürlich sein, aber nein. Also es war, weiß nicht, in der Dreierpartie gar keine Chance gehabt und eben habe ich gedacht, ich habe eine Chance, aber es war halt einfach, das Allerschlimmste war in dieser Zweierpartie, dass wir gespielt haben, wir hatten 2 Basen gewertet und ich hatte schon verloren und ich habe zu meiner Frau gesagt, guck mal, du musst einfach nur noch überall eine Karte dran spielen, dann hast du gewonnen. Egal, was ich jetzt mache, ich kann jede Basis danach gewinnen, du hast gewonnen. Das ist rechnerisch gar nicht mehr möglich, dass ich das schaffe, das geht halt nicht. Und da, wie kacke ist das denn bitte?
Das ist sehr antiklimatisch. Wow.
Das ich freue mich auf jeden Fall darauf, was Dennis jetzt zu sagen hat. Ich glaube, wir anderen können es jetzt zurücklehnen und jetzt
Smash Up ist, ich sag mal, es ist bekannt, dass die Fraktionen unterschiedlich stark sind. Ich glaube, das ist noch mal ein bisschen extremer geworden in den letzten Erweiterungen. Vielleicht aber auch mit Hinblick, dass sie dann alle wieder überarbeiten und neu verkaufen können, keine Ahnung. Es gibt ja eine neue Überarbeitung, da sollen die Fraktionen vom Power-Level her angeglichen werden. Ich werde es mir nicht holen, mein Smash-Up ist jetzt soweit fertig, komplett, da kommt nichts mehr rein, das bleibt jetzt so und damit ist gut. Smash-Up ist ein Chaos-Spiel.
Das, absolut.
Ne, das ist, ja. Karten sind, es gibt super mächtige Karten, die das Spiel mal eben im Alleingang drehen. Es ja. gibt Kombinationen, die einfach irrsinnig stark sind. Es gibt Basen, die das Spiel mal eben im Alleingang drehen können, weil sie so merkwürdige Effekte haben. Das ist einfach Smash-Up. Smash-Up ist albern, Smash-Up ist simpel eigentlich für das, was es ist. Und ich mag's total gerne. Ich kann aber verstehen, wenn Leute da nicht so hinterstehen und sagen, das ist so überhaupt nicht meins.
Ja, aber das Wort simpel, also mit den Karten, die ich da hatte, simpel verstehe ich anders. Simpel ist für mich ein schnell gespieltes Spiel und nicht bei jeder Karte, die du spielst, bist du erstmal am Rechnen. Wie ist überhaupt diese Basis? Ich habe diese Geek-Edition, da sind ja zumindest schon mal Tableaus dabei, wo du einen Marker hast, womit du das schieben kannst. In so einem Basisspiel hast du das gar nicht.
Nee.
Und dann denkst du, okay, ich spiele jetzt diese Karte. Okay, warte, dann hast du temporär minus 2 Punkte. Okay, du hast 2 Gegner da liegen. Ich habe den einen, der kriegt jetzt nochmal plus 1. Fuck, wie viele Punkte sind das jetzt? Und das sind mit 2 Personen. Und das ist alles, aber nicht simpel. Das Spielprinzip ist total simpel. Aber das, was das Spiel macht, ist total kompliziert. Und noch nicht mal komplex, es ist einfach nur kompliziert. Und ich rede jetzt super negativ darüber. Ich verstehe, was das Spiel will. Ich verstehe alles. Und das kann auch Spaß machen. Aber das, was ich erlebt habe, war dieses typische Monopoly-Flair. Ein oder zwei Leute haben Spaß und die anderen müssen einfach immer nur bezahlen. Und das ist halt, das war halt meine Erfahrung in den letzten beiden Spielen, die ich damit hatte. Und richtig geil war das nicht. Wirklich nicht. Würde das Spiel jetzt auch nicht direkt, ich würde es noch ein, zweimal spielen. Vielleicht auch nochmal in einer größeren Runde oder so. Aber ich glaube, das kommt auf den Flohmarkt.
Also beide Tüten kommen auf den Flohmarkt.
Ja, kannst du glauben.
Ich glaube, du tust dem Spiel vielleicht ein bisschen Unrecht, bist da sehr harsch. Ich kann verstehen, dass das auch frustig manchmal sein kann. Ich habe das Spiel bis jetzt immer ein bisschen anders kennengelernt. Man kann das alles bis ins kleinste Detail durchrechnen. Das muss man aber vielleicht gar nicht immer. Vielleicht kann man das Spiel einfach laufen lassen und draufballern. Pi mal Daumen,
hab ich diese Basis gewonnen.
Ja, genau. Ich glaube, so war das nicht gemeint.
Nein,
aber,
das ist kein Spiel für Leute, die gerne alles optimieren und min-maxen wollen.
Nee, ist so.
Absolut nicht. Das will dieses Spiel auch gar nicht.
Nee. Wie gesagt, ist ja auch okay so. Aber das ist noch mal eine Antwort von Lisas Mamas Frage der Folge. Haben wir einen Überblick und bla 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 und wie lassen wir ausziehen, keine Ahnung. Das ist so ein Retro-Perspektiven-Ding, was komplett in die Hose gegangen ist, wo ich früher gedacht habe, das ist voll das geile Spiel, hab mir dafür alles geholt, hab das gezockt und oft und viel, weil ich habe viele Notizen zu dem Spiel tatsächlich, die ich alle schon wieder vergessen hatte, noch nicht mal gewusst habe, dass ich die überhaupt gemacht habe. So lange ist das schon her. 10 Jahre ist halt eine lange Zeit. Und ja, das jetzt spiele ich das nochmal und denke, krass, es gibt so viele geilere Spiele wie das hier. Aber ja, war einfach nur eine schlechte Erfahrung. Ich will das Spiel generell gar nicht schlecht machen. Es ist total cool, dass du die Ideen, die da drin sind, wie das alles funktioniert, die ganzen Fraktionen, die du mischen kannst, die Kombinationen, die sich da bilden, richtig geil, aber kann auch so krass in die Hose gehen, dass die überhaupt nicht miteinander harmonieren oder Dinge machen.
Ja.
Das eine waren Agenten, so, du darfst jetzt Karten ziehen, guckst dir an, und denkst, okay, ich krieg noch mehr Karten, mit denen ich Karten ziehen kann. Okay, ich kann mir Karten angucken und du hast halt keinen Spaß. Keine Ahnung. Also ja, das Spiel ist wirklich viel draus gemacht, aber ich glaube, nicht mehr für mich zeitgemäß.
Das ist schade. Bei mir wird es weiterhin wohnen bleiben und ich mag das sehr, sehr gerne. Ich halte die Fahne noch hoch.
Das
willst du vielleicht die Tüte haben von Thomas?
Nein, ich möchte kein Smash-Up mehr. Mein Smash-Up ist vollständig.
Sehr gut.
Es gibt ein paar Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht habe. Die habe ich auch dann aber jetzt auch sehr bewusst nicht. Diese ganzen IP-Kram hier, Marvel, Munchkin, Disney. Nee, sorry, das ist genau das, was Smash-Up eigentlich nicht sein will. Smash-Up ist bewusst als Satire ausgelegt. Da braucht man nicht irgendwelche Original-IPs da reinmischen, nur weil man es kann. Und ja, das Dennis, bleibt jetzt so und dann ist gut.
Du bist so ein schlechter Completionist.
Ja, und stolz drauf. Das ja. macht das Leben so viel einfacher.
Ist so. Was ist er eigentlich für ein Brettspieler? Er trackt nicht, er vervollständigt die Sammlung nicht, er ist irgendwie
ein tiefenentspannter.
Ja.
Dennis, da ist die Tür.
Ein glücklicher.
Nee, Dennis kommt auf sein Leben auch klar. Dennis,
sorry. Ja, doch. Damit, das macht das Leben so viel einfacher, Leute. Das soll doch Spaß machen und kein Stress sein.
Ja, das, da denke ich mal drüber nach.
Probier's mal mit Gemütlichkeit.
Thomas hat eine Sache noch ganz kurz, weil Thomas hat gerade was Gutes angebracht. Ja, Entschuldigung, du hast gerade was Gutes gesagt, Thomas. Du hast vor 10 Jahren, fandest du das Spiel toll? Mittlerweile ja. nicht mehr. Ja. Das ist ja auch ein Rückblick auf die Frage der Woche. Warum spielen wir alte Spiele zum Beispiel nicht mehr? Vielleicht, weil sich einfach unser Geschmack weiterentwickelt hat, weil wir uns selbst weiterentwickelt haben und wissen, okay, wir haben früher Spiel X gut gefunden, aber mittlerweile macht Spiel Y und Spiel Z einfach besser. Und ja. Ich würde heute wahrscheinlich Safe House auch nochmal spielen, aber ich glaube nicht, dass es mich so sehr fesseln würde wie damals. Einfach, weil es einfach andere
Spiele gibt. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf.
Aber ja. dann darf es ja vielleicht auch gehen.
Das ist eine andere Geschichte, ja.
ja. Das ist wieder Nostalgie gegen,
Danke, ja genau, es ist eine Nostalgie-Faktor, was wichtig ist.
Ja. Es ist Safe House glücklicherweise ein Spiel, was nicht ganz so viel Platz wegnimmt wie andere.
Das bleibt safe im Haus. So, das war Smash Up und eine Anschlussdiskussion. ja, ich wollte es nur kurz anschneiden, aber das hat ja schon bei Dragon Eclipse damals nicht geklappt. Aber Peter wollte was sagen.
Ja, ich lasse das aber mit den Überleitungen. Dennis hat irgendwann mal sowas gesagt, wie mit Sachen auf den Kopf stellen oder so, das hätte gepasst mit der Überleitung. Dann die ich versucht habe, habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas ist auch egal. Ich habe ein Spiel dabei, über das ich gerne reden möchte. Und zwar ein kleines Kartenspiel, auf das ich neugierig war und es mir deshalb gekauft habe und ausprobiert habe. Ne? Dieses Thema, warum kaufen wir Spiele? Ich habe was vorhin gehört, hatte es auf dem Zettel, wollte es haben, hab's gekauft, fertig. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob ich das mag, weil ich war mir nicht sicher, was ist, wie es genau funktioniert. Ich hatte so ein bisschen Angst, ich halte euch nur ein bisschen hin, ne? Ihr merkt das, ich mache so diese so eine.
Wir versuchen nicht zu raten im Kopf, ja.
Ja, ich versuche gerade auch noch eine Überleitung gleich zu kriegen, wie man, also dass ihr auch was raten könnt.
In Wirklichkeit hat Peter nur den Namen vergessen.
Das ist halt parallel am Googeln.
Das war richtig gut.
ChatGPT hört mit und versucht herauszufinden.
Ich guck, was habe ich nochmal gespielt? Wie hieß das noch? Nee, ich hatte ein bisschen Angst, weil man hat viele Karten und ich dachte, man legt diese Karten so ein bisschen im Go-Prinzip, im Golf-Prinzip, so wie Skyo oder ähnliche Sachen in so eine Auslage und muss dann damit nur mit arbeiten. Da hatte ich so ein bisschen Schiss vor, weil eigentlich gibt's das ja schon alles, ne? Und da gibt's zwar auch Spiele, die irgendwie gut sind, die Spaß machen und auch immer wieder als neue angepriesen werden, die super toll sind und alles besser machen. Und meistens spiele ich die und denk so, nee, das ist alles nicht cool. Und darum hatte ich ein bisschen Schiss vor. Das Thema hatte mich aber total angemacht, weil es hat tatsächlich einfach eine geile Toon-Optik-Grafik, ne? So ein bisschen Cuphead-Design, ein bisschen Warner Brothers, so eine Mischung irgendwie.
90er, 30er Jahre.
Die genau, Cartoons. Und jetzt reden wir nochmal über das, man stellt Sachen auf den Kopf und jetzt habe ich eigentlich. Fliptoons. Danke, genau. Ja. Ich möchte über Fliptoons reden. Kleine Schachtel, ne, genau. Man hat lustige Tiere, die man, dachte ich, in eine Auslage legt, macht man aber gar nicht, sondern man hat einfach dieses, wir starten alle mit dem gleichen Deck, wir spielen simultan, alles super nice schon mal. Wir haben eine Kartenauslage, wir machen also ein bisschen Deckbuilding. Und diese Tiere sind da drauf, die einfach, wie gesagt, so eine lustige Comic-Grafik haben. Wir haben alle das gleiche Deck. Wir mischen das, wir flippen 6 Karten in eine 3x2-Auslage. Fertig. Und dann gucken wir, wie viele Punkte machen uns diese Karten. Das ist alles. Okay. Damit kauft man dann. Was? Ja, Thomas?
Wie jetzt? Aber die, da, was ist denn da drauf? Irgendwie Zahlen oder was? Und sind
ja,
hier
so, so oder was? Das ist dann, da ist ein Tier drauf was? Und da stehen Punkte und manchmal stehen aber noch irgendwelche Punkte, Bedingungen, warum der jetzt mehr Punkte kriegt oder nicht.
Okay, das wollte ich wissen. Du legst nicht einfach nur Karten aus und dann hast du ein Ergebnis, sondern du weißt ja schon, was du wohin legst, oder?
Wie immer haben wir alle das gleiche Standarddeck, ne, mit irgendwie, wer am wenigsten Punkte hat. Ah, okay. Und also das Stinktier sagt zum Beispiel, wer aus der Runde am wenigsten Punkte hat, der darf bei sich eine Karte umsonst aussortieren. Oder ohne Geschichten. Also da sind dann einfach lustige Synergien drauf, mit die irgendwie zu dem Tier vielleicht auch noch thematisch passen. Ist okay. Also es ist, sag mal, es schadet nicht, sondern es hilft, dass es so aussieht. Also mir gefällt es total gut. Und dann kaufen wir Karten aus, mischen wieder alle unser Deck, flippen wieder 6 Karten. Wenn wir mehr als 6 Karten im Deck haben, können wir Pech haben, weil dann kommen wir da gar nicht ran. Aber da kommt dann nämlich auch dieser Kniff des Spiels rein, weil es gibt dann Karten, die dürfen dann zum Beispiel auf andere Karten gelegt werden. Es gibt Karten wie den Affen, der darf auf einmal, wenn er in der oberen Reihe wäre, noch eine Reihe darüber. Dann hat man auf einmal eine Kartenaussage von 1 und dann nochmal 2 Reihen. Also theoretisch hat man 7 Karten einzeln auslegen. Dann gibt es aber auch Karten, zum Beispiel der Hase, der möchte gerne auf einen anderen Hasen, ne? Der rammelt halt. Oder auf eine Karte, die eben geflippt wurde und auf dem Rücken liegt und eigentlich keine Funktion mehr hat. Dann hat man da auf einmal auch so ein Stack an Karten übereinander. Und so schummelt sich das so ein bisschen hin. Und eigentlich macht man bei diesem Spiel, hat man ja wieder eigentlich überhaupt keine Entscheidung, sondern die einzige Entscheidung, die man ist, wenn man in dieser Marktphase ist, guckt man, wie viele Punkte habe ich gerade? 15, dann kaufe ich eine Karte für 3 und schmeiß die Karte raus. Und das ist eigentlich alles, was ich mache, weil danach mische ich mein Deck und handle es nur noch ab. Das ist dann ein Autobattler.
Ist das wie Challengers im Prinzip?
Nee, nicht, weil, also vom Autobattler-Mechanismus, ja, aber wir spielen halt nicht, wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern ich mische meine Karten, flipp die dahin und freue mich, wie viele Punkte ich mache.
Hey, und gar keine Interaktion oder sowas?
Es gibt eine Karte, die Interaktion ist, das ist so ein fieses, gemeines Schweinchen. Wenn ich das kaufe, geht das ins Deck vom Mitspielenden und macht dann einen Minuspunkt. Und wenn der das wieder raustrasht, dann wandert das zum nächsten wieder wohin. Also das ist tatsächlich die einzige Interaktion, die ich im Grunde hat. Das Spiel hat noch einen, finde ich, tatsächlich richtig guten Kniff. Das Spielende wird nämlich eingeläutet, wenn ein Mitspielender 30 Punkte erreicht hat. Der hat aber nicht gewonnen, nur weil er 30 Punkte gemacht hat, sondern danach wird noch eine Runde gespielt. Und dann gewinnt derjenige, der dann am meisten Punkte hat. Und das müssen nicht mal mehr 30 sein. Und das ist tatsächlich richtig geil, weil man sich freut, dass man gerade so die perfekte Auslage hingelegt hat. Also quasi es irgendwie geschafft hat, von mir aus seinen 10 Karten alle hinzulegen, weil die gerade perfekt kamen. Und nächste Runde denkt man, das schaffe ich doch jetzt nicht nochmal. So ein Scheiß, jetzt habe ich das Ende eingeläutet und jetzt schaffe ich es nicht mal. Und das macht so ein, ja, es macht einfach Laune. Es ist einfach so ein, ach komm, noch mal. Ach komm, wir spielen noch eine Runde. So, das ist es. Also, kleines, cooles Ding, kommt im Deutschen bei Strohmann jetzt bald raus. Ist, wie gesagt, eigentlich komplett sprachneutral. Klar, ach nee, stimmt gar nicht. Da steht Sachen auf den Karten. Vergiss, was ich gesagt habe. Es ist überhaupt nicht sprachneutral.
Okay, also warten wir dann auf die deutsche
Version. Es sieht auf jeden Fall total schick aus.
Es ist ja auch alles offene Information, darum ist das nicht so dramatisch, wenn die Karten auf Englisch sind. Das ist jetzt auch nicht so kompliziert. Genau, es sieht cool aus, wenn man die Grafik macht. Und es macht, also mir macht es tatsächlich Laune. Man kann wirklich verschiedene Taktiken auch versuchen im Spiel. Man kann versuchen, Karten häufig zu flippen, um darüber Punkte zu machen. Man kann versuchen, eher so einen niedrigeren Wert der Karten zu bleiben und darüber. Also es gibt ganz viele Sachen. Man hat wie immer Glück oder Pech, was die Marktauslage macht. Ja, und wir haben es ja irgendwie in der Erstpartie zu dritt gemacht, haben uns angeguckt, ach komm, machen wir nochmal direkt, ne? Und dann haben wir auch da wieder den ganzen Abend eigentlich nur Fliptones gespielt, anstatt noch mal was Großes auf den Tisch zu bringen, was natürlich eigentlich der Plan war, weil wir einfach, es hat einfach Laune gemacht.
Und wahrscheinlich sind die Partien generell sehr kurzweilig.
Kurzweilig auf jeden Fall, sind länger, als man im ersten Moment erwartet. Also es ist nicht
so. Ich hätte jetzt so 20 Minuten gedacht.
Genau, es ist eher so 20, 30 Minuten, doch.
Aber das lädt ja eigentlich auch immer dazu ein, zu sagen, ach, noch eine Runde.
Voll, ja, so genau. Habt ihr das schon gespielt irgendwer oder mitgekriegt? Oder? Nee. Also Daniel, du wusstest ja zumindest, bist ja direkt auf den Namen gekommen.
Ich hatte es auf meiner Watchlist für die Spiel.
Ja, ich nehme es, glaube ich, auch. Ja.
Und ich kam aber nie dazu, es tatsächlich zu spielen. Ich weiß gar nicht, wo es war. Also, weiß nicht, bei Strohmann vermutlich dann, oder? Wobei, es ist ja nur die englische Version gewesen. Ja, genau.
Also, der Originalverlag ist Thunderworks. Aber ich habe es auf der Spiel tatsächlich auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es da war.
Vielleicht lag es daran.
Aber die Optik ist einfach, das hatte mich ja schon im Vorfeld, deswegen hatte ich es ein bisschen auf dem Radar. Es sieht einfach richtig, richtig schön aus. Diese 1930er Cartoon-Optik ist einfach genial, das funktioniert. Das hat mich auch schon bei Vagrant Song ein bisschen gekitzelt. Aber bei so einem kleinen Spiel ist das nochmal, hat es nochmal einen etwas anderen Charme, finde ich. Und es ist halt bunt, farbenfroh. Es ist, gefällt mir richtig gut.
Ey, und es ist seltsamerweise ist es einfach total befriedigend und ne, wie wir gerade schon festgestellt haben, eigentlich mache ich ja nichts, ich habe gar keine Entscheidung, aber man freut sich darüber, dass wenn man die Karten flippt und dann passieren irgendwelche Synergien, dann denkt man, ah, das habe ich richtig gut gekauft.
Das ist natürlich ein Traum. Bin ich klug.
Ist so ungefähr, ne?
Boah, kann ich mischen.
Ja,
also ich finde es cool. Hast du, also mich hast du schon wieder neugierig gemacht. Daniel.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja, ich gehe davon aus, dass es gerade irgendein Warenkorb.
Nee, wir haben keinen Platz.
Doch, E&M geht doch bald weg. Dafür
ist immer Platz.
Dafür finde ich Platz. Ich habe den eigenen Spieleschrank. Ich habe noch ein Kämmerchen. Sie,
Lisa, du merkst du was? Er hat gerade gesagt, ihr habt keinen Platz.
Du hättest die Vorlage nutzen können, aber okay.
Das, du musst jetzt sowas merken, das musst du zitieren. Das ist, ne? Er liefert dir Material.
Ich glaube, wir haben keinen Platz, weil er weiß, was noch kommt.
Ja. Yep.
Dum, dum, da.
Das Jahr ist noch lang.
Weil ich sehe ja den Platz, den wir haben und weiß, dass das schon mal nicht stimmt.
Nein, jetzt hat er EOS N2 im Legacy 2.
Ja. Aber das tauscht sich ja 1:1 aus.
Richtig. Müssen die Astrobeam wieder weichen.
Ja, so, ich freue mich auf eine Überleitung.
Ja, ich Thomas, also du bist heute King der Überleitung und der Abgänger.
Boah, flippen. flippen wird schwierig. Ich habe ein Spiel, wo man Räume flippt, weil die beidseitig bedruckt sind. Das muss reichen für eine Überleitung.
Ja.
Okay, ich habe was total Interessantes ausgegraben. Interessant tatsächlich deswegen, weil das Spiel fast nicht zu bekommen ist, aber trotzdem für jeden problemlos gratis spielbar ist. Zumindest in der digitalen Form, wenn man es auf Tabletopia spielt oder auf dem Tabletop-Simulator. Dazu braucht man eine App, denn jetzt wird's interessant. Wir haben ein App-gesteuert, also ein App-unterstütztes Abenteuerspiel, was QR-Codes nutzt, die man benutzen kann oder auch nicht. Wenn man es digital spielt, ist es einfacher, einfach den Buchstabencode, der aus zwei Buchstaben besteht, einzuscannen. Und ich rede von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Taelmor oder Taelmor oder so. Es ist ein Abenteuerspiel, ein sehr storylastiges Abenteuerspiel, was, glaube ich, bei der Kickstarter-Kampagne irgendwie 200 Unterstützer oder so hatte. Oder 230.
Thomas holt wieder irgend so ein Nischending raus und er ist wahrscheinlich der erste von diesen 230 Bäckern gewesen. So, der ist so, ja, endlich ist es live, los.
Tatsächlich habe ich es ja gar nicht. Ich bin nur darauf aufmerksam geworden. Ich wollte es ja kaufen. Bin aber dann darüber gestolpert, dass ich nur einen einzigen deutschen Shop bekommen habe, der gesagt hat, wir könnten das für dich besorgen. Und dann habe ich halt gegoogelt einfach, okay, wo kriegst du es denn? Und bin dann über Tabletopia gestolpert, wo das Spiel halt komplett verfügbar ist. Und da musst du noch nicht mal, du musst dich einfach nur anmelden, ne? Und dann kannst du das spielen und der Rest geht über die App. Das Spiel selber ist ein relativ storylastiges Abenteuerspiel, wo wir in einem Raum starten. Es ist szenariobasiert, das heißt, Gott sei Dank haben wir keine Kampagne, sondern wir spielen ein Szenario, dann noch ein Szenario. Manche Szenarien hängen auch zusammen, aber grundsätzlich sind es einzelne Szenarien. Und da liegen dann Gegenstände drin, mit denen wir interagieren können. Wie zum Beispiel, ist da eine Tür oder da steht schon eine Person drin. Und dann haben wir in der App die Möglichkeit, einen Dialog aufzumachen. Dann können wir diese Person, die dann im Raum steht, sagen, hey, wer bist du? So, also du kannst dich zu dich selber fragen. Dann sagt ihr dir das, hey, ich bin hier der Herr von diesem Dungeon und hier ist die Tür. Und dann kannst du die Tür angucken. Und dann an der Tür sind vielleicht blaue Linien. Und dann denkst du, ah, vielleicht sollte ich die nicht anpacken. Dann fragst du den Typen wieder, hey, sag mir was zu der Tür, weil du kommst nicht auf die Idee, den zu der Tür zu fragen. Und dann sagt er, ja, ihr müsst aufpassen, hier in dem Dungeon sind überall Fallen. Das habe ich jetzt frei erfunden, aber so könnt ihr euch das auch vorstellen. Ne? Und ihr könnt halt quasi diesen Dialog machen und der ist auch so ein bisschen bebildert. Du siehst immer, wer fragt. Das heißt, die Helden wechseln sich ab. Und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel ein Charakter kriegt am Anfang vom Abenteuer Stärken und Schwächen. Zum Beispiel, das ist manchmal ein bisschen wild, weil du hast 6 Charaktere, die du in jedes Abenteuer mitnehmen kannst. Du musst immer 2 mitnehmen, das kann man aber auch alleine gut machen. Ich habe es aber auch mit meinem Bruder gespielt. Das heißt, jeder ist dann ein Charakter. Und die Charaktere ist zum Beispiel, wenn du irgendwie jetzt eine magische Truhe aufmachen willst, ist das, gibt es zum Beispiel einen Charakter in der Gruppe, der das besonders gut kann. Oder einer, der besonders gut suchen kann. Das ist aber in der Lore so ein bisschen versteckt. Du kriegst am Anfang gesagt, hey, du bist der Zwerg und du hast das und das in deiner Kindheit gemacht und du bist immer schon interessiert, darin Sachen zu untersuchen. Und dann kann es sein, dass wenn andere was untersuchen, die nichts finden, du aber, der ja besonders gut im Suchen ist, tatsächlich auf was aufmerksam wird. Das ist halt schon mal cool. Das heißt, wir haben die Interaktion, wir haben die App, die immer sagt, ja, okay, du machst jetzt die Tür auf, dahinter bau den und den Raum auf, dann nimmst du halt das Plättchen, legst das dahin, kannst wieder mit dem Raum interagieren und dann kommen Kämpfe. Und jetzt wird's richtig cool, weil die Kämpfe sind so, wie man das aus Computerspielen, aus so JRPGs kennt. Das heißt, das ist rundenbasiert. Wir haben eine Reihe mit den Helden und eine Reihe mit den Gegnern und haben dann Karten, die wir spielen, quasi wie bei Slay the Spire oder halt bei Bossfighters QR, ne, so in die Richtung, und können dann gucken. Erstmal, also es ist eher wie Slay the Spire, weil wir sehen, was die Gegner tun. Die Gegner sagen, okay, der Gegner schlägt auf den, der Gegner schlägt auf den, der wird vergiftet, der stärkt sich vielleicht nur und dann weißt du als Gruppe, okay, wo setzen wir jetzt unseren Fokus hin? Und dann sind die Charaktere halt sehr verschieden. Das heißt, wir haben so einen Glaskanonen-Zauberer, der halt kaum Lebenspunkte hat, dafür aber gut austeilen kann, Giftwolken verteilen kann, alle vergiften kann. Haben wir einen Kleriker, der halt alle gut schützen kann, oder einen Barbaren, der halt gut draufhauen kann. Und so synergieren die untereinander. Du kannst bis zu 6 Personen kannst du das spielen. Dann wird so ein Kampf natürlich lang und episch, aber das Spiel ist tatsächlich darauf ausgelegt, dass diese Charaktere sich alle irgendwie auch ergänzen. Das heißt, wie ich mit meinem Bruder das festgestellt habe, wenn du dich falsch entscheidest mit deinen Charakteren, läufst du auch knallhart in eine Sackgasse. Das heißt, das Spiel, also was heißt in eine Sackgasse? In eine tödliche Sackgasse, sage ich jetzt mal, weil das Spiel, wenn du jetzt die Wahl hast, hey, sollen wir jetzt hier hochklettern oder machen wir den Kampf? Und du weißt, ja, hochklettern haben wir eigentlich die richtigen Charaktere, aber wir haben viel zu wenig gekämpft, also lass mal kämpfen. Und du nimmst halt Charaktere mit, die wenig Lebenspunkte haben oder die sich nicht schützen können, dann gehst du halt drauf. Das heißt, das Spiel ist nicht so programmiert, dass das dann sagt, okay, jetzt kommt der Zauberer und der Schurke und dann rechnet das so, dass du das schaffen kannst. Und das ist halt auch wieder so ein Nachteil, sage ich jetzt mal, weil aus der App hätte man wahrscheinlich in dem Punkt mehr rausholen können. Einfach, weil es wäre ja kein Problem, das dann anzupassen. Die Schwierigkeit ist ja eine App, dann lässt sich ja wahrscheinlich einfach leveln. Grundsätzlich muss ich sagen, hat mich das Spiel sehr positiv überrascht. Was natürlich sein könnte, ist, dass sich das relativ schnell abnutzt. Also ich habe jetzt ein paar Szenarien tatsächlich gespielt, die haben mir alle Spaß gemacht. Und auch das Szenario, wo wir gegen diese Gegnerwand gelaufen sind, die wir mit unseren Charakteren unmöglich schaffen könnten, habe ich mit anderen Charakteren probiert, nachher nochmal solo mit 2 Charakteren und es hat geklappt. Also es ist jetzt nicht falsch programmiert oder so, sondern wenn der NPC dir sagt, wenn du da lang gehst, dann kriegst du richtig hart auf die Fresse und du läufst halt einfach da rein mit dem Grinsen und denkst, ja, ist mir doch egal, das schaffen wir schon. Nee, nicht unbedingt. Ne? Dann hättest du lieber mit dem Seil nach unten gehen sollen und diese Geschicklichkeitspassagen nehmen sollen, die dir auch angeboten wurden. So kannst du natürlich lernen, ne, aus diesem Szenario, und die sind auch natürlich wiederspielbar, immer mit anderen Charakteren, aber die Story wechselt nicht groß. Also wir haben jetzt keinen großen Twist. Hier bei dem Szenario, das ich da angeteasert habe jetzt gerade, kannst du halt wirklich 2 komplett verschiedene Wege gehen. Du kannst die Kämpfe umgehen oder du kämpfst halt, dann kannst du das Szenario auch nochmal spielen. Und ich gehe auch davon aus, dass alle Szenarien so ein bisschen nachher gebaut sind. Und das Spiel alleine mit dieser digitalen Einbindung, mit diesem Kampf, der richtig cool auch animiert ist, mit den Karten, die ich dann spiele, den Synergien untereinander von den Charakteren, war für mich ein richtig gutes Gesamtergebnis, muss ich sagen. Und ich habe echt überlegt, ob ich mir das vielleicht sogar holen soll jetzt, also wenn ich irgendwann die Chance habe, mir das auch physisch zu kaufen. Ist allerdings das Problem, dass mein Bruder so ziemlich der Einzige ist, der so gut Englisch kann, weil jetzt kommen wir zum allergrößten Haken, viel Story, komplett Englisch. Ne? Da musst du halt eine Gruppe haben, die Bock darauf hat, das zu viel zu lesen halt auch. Das Coole ist, es ist so interessant geschrieben, dass du dranbleibst, weil du musst den Text auch lesen, um überhaupt zu wissen, was muss ich überhaupt tun? Du kannst ja nicht sagen, ist so interessant, skip, ne? Dann funktioniert das Spiel nicht mehr.
Klar.
Und da ist auch eine ganze Lore dahinter. Das heißt, wenn du den Text hast und dann sagt hier, der und der Gott hat das und das gemacht, dann ist das nicht einfach nur der und der Gott, ist dir scheißegal. Du kannst im Text auf den Gott klicken, der ist dann wie bei Wikipedia so verlinkt und kannst sogar lesen, was ist das für ein Gott und so. Also da ist richtig viel, wo die sich Mühe gemacht haben, wo du denkst, das ist nicht einfach nur ein Spiel hingerotzt, sondern die haben sich da eine richtige Welt erschaffen. Und dafür ist es wieder so schade, dass so ein Spiel so untergegangen ist. Und ich bin auch nur zufällig darüber gestolpert. Aber ich kann jedem nur sagen, Tabletop Simulator oder Tabletopia, wenn man mal Bock hat, noch mal was zu spielen, was man nicht alle Tage gespielt hat, wenn man Slay the Spire mag oder Boss Fighters QR, voll gutes Ding. Jetzt habe ich viel Monolog runtergerattert, meine Güte.
Es kann halt keiner was dazu sagen, glaube ich.
Das ist das Problem, deswegen ist das gut, dass du für uns alle gesprochen hast.
Und du hast auch alle Nachfragen schon vorweggenommen, darum.
Ja.
Okay. Ja, okay. Ja, das war Talmor. Talmor. Wie auch immer. Von 2022.
Es hat quasi auch keinerlei Boardgame-Geek-Einträge. Ich glaube, es gibt, oder?
Es gibt 21 Ratings und 24 Comments. Das sagt schon viel aus, ne? Wie groß das gefundet wurde. Umso geiler, dass sie es trotzdem produziert haben und daran geglaubt haben und die App tatsächlich so weit gebracht haben, dass das Ding komplett spielbar ist.
Krass.
Ja. Ich feiere sowas immer total.
Ich würde einfach mal in eine Zeit zurückkehren, in der an Apps und digitale Begleitung und so noch nicht so zu denken war.
Smash Up.
Nein, weiter zurück.
Okay.
Eigentlich sogar noch weiter als in das Veröffentlichungsjahr 1997. Eigentlich möchte ich mit euch noch viel, viel weiter zurückgehen und zwar in die Zeit der Ursuppe. Denn das kam letztens, letztens bei uns auf den Tisch. Krass. Lange ist her.
Und stand bei mir lange auf der Wunschliste. Super lange, ich habe es nie gekauft. Erzähl mir, ob es ein Fehler war.
Wir haben es zu viert gespielt. Die Version, die wir da hatten, da war auch die 5- und 6-Spieler-Erweiterung bei. Ich würde diese Erweiterung maximal empfehlen für die zusätzlichen Evolutionskarten, die dabei sind. Ich glaube nicht, dass ich dieses Spiel mit 5 oder 6 Leuten spielen wollen würde. Ursuppe ist ein Area-Control-Spiel, ist irgendwie nicht der richtige Ansatz. Man übernimmt in Ursuppe die Rolle oder die Kontrolle über einen Amöbenstamm. Diese Amöben brauchen eine gewisse Zusammenstellung von Nährstoffen, sprich die Nährstoffe aller anderen Farben. Jeweils einen und in jeder Runde braucht man pro Amöbe eben diese Zusammenstellung und dafür die liegt dann da in Form farbiger Würfel auf dem Board, dann nimmt man die da runter und legt 2 Würfel in der eigenen Farbe so als Ausscheidungen wieder dahin. Das macht man pro Amöbe und dadurch verändert sich das Board die ganze Zeit und es gibt bestimmte Rohstoffe dann in bestimmten Konstellationen nur noch oder gar nicht mehr und ja, die Amöben bewegen sich in der Ursuppe, beziehungsweise können sich bewegen, können sich aber auch einfach da ein bisschen treiben lassen. Gibt unterschiedliche Mechanismen, die da greifen. Es ist gar nicht so kompliziert. Das Spannende ist, dass eben diese Amöben sich auch verändern. Und man in jeder Runde die Möglichkeit hat, Biopunkte, die man in jeder Runde kriegt, dafür auszugeben, um seine Amöben weiterzuentwickeln. Keine Ahnung, die können dann beispielsweise sich besser bewegen, also zuverlässiger auch in die Richtung, in die sie wollen, indem sie statt einem Würfel 2 Würfel würfeln. Oder die können dann beispielsweise Sporen entwickeln, bei denen man eine neue Amöbe, wenn man sie einsetzt, nicht benachbart zu einer bereits liegenden Amöbe setzen muss, sondern irgendwo auf dem Feld platzieren kann. Mhm. Alles Mögliche. Gibt's wirklich ein ganzes Büchlein voll von verschiedenen Evolutionen. Die gibt's auch, einige davon gibt's in 2 Stufen. Und daraus kann man dann unterschiedliche Siegstrategien entwickeln. Fand ich ganz spannend. Dieses Büchlein gibt es nämlich nicht einmal, sondern für jeden Spieler. Und mit der Erweiterung gibt es sogar zwei, das ist halt so ein kleines vierseitiges Heftchen quasi zum Aufhalten. Dann gibt es halt einen Einschub, den man da reinlegen kann noch. Ganz witzig gemacht, würde heute so, glaube ich, nie mehr produziert, finde ich aber stark, dass sie sowas gemacht haben. Der Zeit weit voraus. Jedenfalls geht es dann darum, am Ende die meisten Punkte zu machen. Punkte macht man über die Zahl der Amöben, die man hat, und über die Zahl der Evolutionskarten, die man hat. Man kann aber nur eine bestimmte Anzahl von Evolutionskarten eigentlich haben. Jede Zahl hat so eine Wertigkeit und diese Wertigkeit, das wird durch die Umwelt reguliert, wie viel man von diesem Genschaden eigentlich haben kann. Ich werfe bestimmt Begriffe durcheinander, aber jedenfalls ist das immer ein ganz ziemliches Jonglieren und es macht aber doch durchaus Spaß. Ich habe es zum ersten Mal gespielt. Ich hatte das Spiel lange, lange im Regal und freue mich, dass es endlich mal auf den Tisch gekommen ist. Ich hatte bis ein Drittel des Spiels hatte ich so überhaupt keinen Plan, was ich machen soll, bevor sich so langsam mal eine Strategie bei mir so ein bisschen herauskristallisiert hat. Denn die Evolution gibt's natürlich auch nicht alle unbegrenzt zur Verfügung. Viele sind sogar limitiert auf einmal. So dass man sich wirklich Gedanken machen muss, wie man seine Amöben in Ursuppe entwickeln will. Ja, es ist richtig, richtig spannend gewesen und war auch richtig knapp am Ende.
Ist das so ein Area Control?
Nein, nicht wirklich. Eigentlich ja, aber auch irgendwie nicht, weil es geht nicht darum, Gebiet zu beherrschen, sondern es geht darum, deine Amöben mit Nährstoffen zu versorgen. Ich zum Beispiel habe mir in der Runde gedacht, okay, ich kümmere mich gar nicht um die Nährstoffe. Ich setze darauf, dass meine Amöben möglichst lange ohne Nahrung überleben können. Ich habe auf Langlebigkeit gesetzt und darauf gesetzt, Amöben billiger ins Spiel zu bringen als andere, sodass ich dann einfach immer Amöben nachgeschossen habe, die dann möglichst lange auf dem Feld gelassen habe und darüber die Punkte gemacht habe. Andere haben darauf gesetzt, ihre Amöben schnell und wendig zu machen, dass sie zuverlässig größere Strecken überwinden können und dann immer an den Punkten sind, wo sie Rohstoffe kriegen. Ein anderer hat seine Amöben aggressiv gemacht und wenn er nicht zu futtern gefunden hat, hat er eben andere Amöben gefressen.
Ich finde, wenn du das so gerade beschreibst, dann klingt das eigentlich wie ein total, so ein Titel, der gerade jetzt rausgekommen hätte sein können, ne? Mit so verschiedenen Player Powers, die Fraktion macht das und so. Und das dann guckt man sich die Bilder dazu an. Ja. So, was? Das geht doch nicht zusammen, was du
erzählst. Das Spiel ist seiner Zeit weit voraus und gleichzeitig genau ein Produkt seiner Zeit. Das fand ich total faszinierend. Man sieht einfach dem Spiel sein Alter an. Das liegt auch ein bisschen an dem Artwork. Aber es ist in vielen Sachen seiner Zeit wirklich weit voraus und ist sehr, sehr gut gealtert, muss man einfach sagen. Es ist ein bisschen frickelig, dadurch, dass man eben die ganzen Würfel und so immer managen muss. Das ist wirklich sehr kleinteilig. Ich würde es deswegen auch nicht mit 5 und 6 Spielern spielen, denn wenn man mal überlegt, wir haben eigentlich sogar mit einer Amöbe weniger gespielt, weil wir bei der Farbauswahl nicht darauf geachtet haben, dass einige eben nur für höhere Spielerzahlen waren und deswegen weniger Amöben zur Verfügung haben. Und dann hatten wir keinen Bock mehr, nochmal alles auf- und abzubauen. Wir haben nur mit 6 anstatt mit 7 Amöben gespielt, wie man das mit bei 4 Spielern normalerweise tut. Hat, glaube ich, den Vorteil in dem Sinne gehabt, dass das Spiel ein bisschen, dass die letzten Spielzüge nicht ganz so ewig lange gedauert haben. Aber wenn man mal überlegt, dass man für jede der Amöben bei jedem Spieler, bei 4 Leuten, 6 Amöben, das sind 24 Amöben, muss man jede gucken, hat man die richtige Nährstoffkombination. Das ist sehr kleinteilig. Das dauert auch tatsächlich echt lange. So eine Runde kann da durchaus mal 10 Minuten dauern. 15 Minuten. Also das zieht sich. Wir haben jetzt insgesamt 2,5-3 Stunden gespielt, zu viert. Es kommt einem nicht ganz so lange vor, einfach weil viele Sachen mehr oder weniger gleichzeitig passieren. Bei vielen Sachen muss man auf die anderen warten, um zu gucken, was sie halt machen. Es gibt, je nachdem, wie viele Siegpunkte man hat, ist man halt früher oder später dran. Es ist sehr gut ausbalanciert, finde ich. Es gibt viele Catch-up-Mechanismen und Möglichkeiten und eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch die Amöben zu entwickeln und dadurch auch Dinge Dinge zu kontern oder nochmal ein anderes Out zu suchen oder so. Da gibt es tatsächlich viele, viele Möglichkeiten. Hat überraschend viel Spaß gemacht und ich bin ganz froh, dass ich es in meiner Spielesammlung die ganze Zeit über hatte. Ich weiß noch nicht mal, wo das Spiel ursprünglich hergekommen ist. Ich weiß, dass ich es bei meinen Eltern irgendwo mal mitgenommen hatte, glaube ich. Und ich weiß, das ist bei uns nie auf den Tisch gekommen. Ich weiß nicht, wo es herkommt.
Aber es ist da. Bei so alten Spielen ist für mich meistens das Problem die Anleitung. Ne? Du hast keine Ahnung, meistens sind es nur 3-4 DIN A4 Seiten, ja. Aber die sind einfach 100% schwarz-weiß, Fließtext mit, wenn du Glück hast, ein einzigem Bild und du kriegst alles erklärt.
Es
und
sind Beispiele links, dabei.
Oh, es sind Beispiele dabei.
Es sind sogar Beispiele dabei. Das ist, ich sag ja, seiner Zeit weit voraus und gleichzeitig sehr ein Produkt seiner Zeit.
Okay.
Meinst du, das wäre ein Titel, der einfach mal eine Neuauflage verdient hätte und meinst du, der würde funktionieren?
Weiß ich nicht.
Ich gucke da in deine Richtung, Awakened Realms.
Da dachte ich mich auch gerade, Special Edition, ne?
Oh Gott, bitte nicht mit Minis. Da müsste man sich was sehr Cleveres einfallen lassen, um die ganzen Nährstoffe, um das vernünftig zu verwalten. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da irgendwelche intelligenten Lösungen gibt, wie man die Amöben und die Nährstoffe, wie man das ein bisschen besser darstellen kann. Das ist schon relativ einfach gehalten in Ursuppe, macht auch irgendwo eine gewisse Art den Charme aus. Ich weiß nicht, ob so eine Überproduktion, ob das so funktionieren würde, aber es gibt sicherlich clevere Leute, die sich da eine coole Lösung für einfallen lassen.
Spielt überhaupt gar keine Rolle, ob das für das Spiel gut funktioniert. Es geht nur darum, ob die Leute das kaufen.
Das ist die Frage, die Awakened Realms stellt, ja.
Genau, du baust nicht die heftigsten Amöben, die wirklich allerheftigsten, die so groß sind und so geil aussehen, dass du nichts mehr auf diesem Spielfeld sehen kannst. Wie das bei vielen anderen Spielen auch gemacht
wird. Ich weiß nicht, ob sich heute ein Spiel mit dem Namen Ursuppe in dem Format so verkaufen würde. Ursuppe als kleines Kartenspiel, bestimmt. Ursuppe als so ein großer Titel, da würden sie doch irgendwas Bombastischeres heute vermutlich nehmen.
Ursuppe Deluxe. So, und schon verkauft.
Special Edition.
Aber Special Edition auch genauso gut.
Ja,
dann würden sie vermutlich vielleicht eine Anspielung auf den englischen Titel, keine Ahnung, Primordial Edition oder so, aber Primordial zu Primordial Edition klingt auch kacke, da würden sie sich sicherlich irgendwas anderes einfallen
lassen. Irgendwo muss noch der Collector rein.
Ja, aber es ist ein sperriger Titel, also wird nicht jedermanns Sache sein, es ist kleinteilig. Aber ich fand's tatsächlich sehr gut. Es hat mir gut gefallen. Es ist stimmig, also das Thema passt gut und ist mechanisch gut umgesetzt worden. Und ich habe sehr viel schlechtere Spiele aus den Ende der 90er gespielt als das.
Ich finde vor allem noch erwähnenswert, dass es ja von Doris Matthäus ist, die man ja eigentlich eher also als eine Grafikerin kennt, aber die hat auch ein paar Spiele gemacht.
Und das Artwork natürlich zu Ursuppe.
Zusätzlich, ja.
Ja, das Ganze ist halt auch in dem Verlag Doris und Frank erschienen und es gibt sogar eine Doris und Frank Evolutionskarte, die nichts macht, außer dass man sich danach das nächste Spiel aussuchen darf.
Cool. Oh. Also ich habe nie von dem Spiel vorher gehört, wirklich nie. Ich dachte, Ursuppe wäre eine Anspielung auf irgendein anderes Spiel, aber Ursuppe ist tatsächlich ein Name, deswegen nie davon gehört. Aber du hast es wirklich charmant erklärt mit diesen Fähigkeiten, diesen Wegen zum Sieg. Aber gut, jetzt hast du natürlich nur eine Partie gespielt, jetzt weißt du gar nicht, ob das tatsächlich gut ausbalanciert ist, oder?
Doch, ist es. Also dafür habe ich mit den anderen, die es häufiger schon gespielt haben, gesprochen. Und man merkt einfach, es hat clevere Catch-up-Mechanismen. Man sieht bei den bei den verschiedenen Evolutionen halt schon, dass es immer Optionen gibt. Dass man da ganz viele Wege offen hat und eigentlich immer was machen kann, auch wenn man am Anfang noch nicht so unbedingt den Plan hat, in welche Richtung man will, also so wie ich. Ich habe irgendwann im ersten Drittel habe ich gemerkt, okay, der geht auf Geschwindigkeit, der geht da, der andere geht da drauf, sich überall irgendwie Nahrung besorgen zu können, der dritte wird aggressiv, ich muss mir was anderes überlegen. Alles klar, ich spam einfach Amöben und guck, dass sie möglichst lange auf dem Feld bleiben. Und dann mal schauen, was geht. Hat besser funktioniert, als ich dachte. Für einen Sieg hat es nicht gereicht, aber das ist mir in der ersten Runde auch egal. Und ja, war auf jeden Fall eine valide Strategie.
Cool.
Ursuppe. Ich hätte eigentlich felsenfest gerechnet, dass Peter das schon gespielt hätte. Das ist eigentlich ein Titel, der schreit deinen Namen quasi.
Nur weil der Älteste hier im
Bund ist. Nein, aber
danke, ich fühle mich so, ich brauche das mal. Nee, also ich habe das, glaube ich, ähnlich wie Thomas mir immer mal angeguckt, habe es aber nirgendwo mal günstig irgendwo gesehen, dann hätte ich es wahrscheinlich mal mitgenommen. Da das aber nie passiert ist, ist es dann irgendwann auch ein bisschen aus meinem Fokus wieder verschwunden. Ja, also ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt tatsächlich nochmal angeguckt hätte. Also ich glaube gezielt nicht, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, lass das mal zocken, dann wäre ich wahrscheinlich dabei gewesen. Aber ja, es ist einfach irgendwann wieder verschwunden, ja.
Wenn ihr es mal günstig irgendwo auf dem Flohmarkt seht, schlagt ruhig zu, macht man, glaube ich, nicht viel verkehrt mit. Und wenn die Erweiterung drin ist, umso besser. Ich glaube, die ist alleine ein bisschen tricky zu finden. Ich glaube, wenn sie nicht drin ist, kann man auch wunderbar ohne spielen. Ich würde wirklich nicht das Spiel zu fünft oder zu sechs spielen wollen, glaube ich. Wir haben zu dritt da zweieinhalb, drei Stunden dran gesessen und es skaliert halt exponentiell. Ne? Man hat halt pro Spieler dann nochmal genauso viele Amöben, jede mit einem eigenen Zug quasi, wo man durchgehen muss und so. Das wird schnell sehr lang.
Hm. Oh ja. Cool, cool.
Darf ich? Ich habe nämlich eine tolle Überleitung.
Koch uns eine Ursuppe.
Ja, aber ich möchte ja eigentlich nicht die Suppe selbst kochen, sondern ich brauche nur die Fleischbeilage. Und wie komme ich an diese Fleischbeilage? Wie komme ich hier dran?
Erzähl's mir. Du jagst oder du fischst?
Ich fische, danke. Ich hatte gehofft, aber dass...
nicht wahnsinnige Fische.
Nee, darüber reden wir jetzt noch nicht, oder? Erst wenn das Addon da ist. Das kommt bald. Okay. Dann können wir drüber reden.
Ja, okay.
Nein, ich hatte gehofft, dass Lisa mittlerweile wieder da ist. Die hatte kurz Kinderdienst. Auf jeden Fall geht es jetzt um Fischen. Ein kleines Spiel von Friedemann Friese, wie man sich bei dem F-Namen schon vorstellen kann.
Das ist aber
und,
nur ein F.
Ja, aber es fängt mit dem F an. Ja, das reicht ja wohl. Nein, aber Fischen, kleines Stichspiel von Friedemann Friese. Bei uns zu Hause kommen tatsächlich relativ viele Stichspiele auf den Tisch. Wir mögen das eigentlich. Also ich habe früher schon relativ viel Skat gespielt. Wir lieben auch The Crew als kooperative Variante. Aber die kooperative Varianten zum Beispiel auch sowas wie Rebel Princesses. Kommt immer gut an, hast einen hohen Spaßfaktor. Du kannst so ein bisschen Take That machen, wenn die Leute so ein bisschen Karten nachhalten. Das macht schon Spaß. Und jetzt haben wir vor kurzem uns Fischen geholt. Und auch in verschiedenen Konstellationen gespielt. Und das bringt natürlich einen neuen Twist rein. Klar, es gibt 10.000 verschiedene Stichkartenspiele, die im Jahr rauskommen. Und jeder muss sich irgendwie voneinander, ne, die müssen sich irgendwie, die brauchen einen Unique Selling Point. Und Fischen hat das so gelöst, dass du in der ersten Runde quasi deine Stiche gewinnst. Also Karten werden ganz normal ausgeteilt. Du gewinnst Stiche oder gewinnst sie halt nicht. Und in der zweiten Runde fängst du mit 10 ich sage jetzt mal 10, das ist natürlich je nach Spielanzahl ist anders, aber ganz angenommen, du fängst mit 10 Karten an. Deine 10 Karten sind die, die du gewonnen hast. Das heißt, wenn du viele kleine Stiche gewonnen hast, blöd für dich, du kannst damit relativ wenig Stiche gewinnen. Wenn du zum Beispiel gar keine Stiche gewonnen hast, wäre es natürlich blöd, wenn du mit 0 Karten startest. Also hast du da die Möglichkeit, auf einen neutralen weiteren Stapel zuzugreifen, von dem du quasi deine Karten runterziehst, bis du wieder auf dieses Handkartenlimit der nächsten Runde angekommen bist. Und diese Handkarten, die du neutral von diesem neutralen Stapel dazu ziehst, die sind natürlich deutlich stärker als alle bisherigen. Und so hangelst du dich über, ich glaube, es waren 8 Runden, wenn mich nicht gerade täusche, über 8 Runden, über diese Mechanismen. Das heißt, du fischst dir die Stiche und die Karten kommen dann auf dein Boot und von da ziehst du selbst. Wenn du noch Karten hast, super, da brauchst du keine neutralen Karten. Wenn du keine Karten hast, holst du natürlich die stärkeren aus dem neutralen Stapel. So, und hast natürlich jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey, wie, also anders. Ich mag das Spiel wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe es, glaube ich, jetzt 6, 7 Mal gespielt. Ich habe jedes Mal verloren. Es passiert bei mir selten, aber ich verliere das Spiel sehr, sehr häufig.
Da würde ich nämlich gerade einhaken. Nach 6, 7 Spielen, weißt du bei dem Spiel, was du tust?
Nein.
Aha, das ist das Problem. Genau, mehr wollte ich nicht wissen. Okay, ich dachte, genau. Ich bin dumm. Okay, nee. Weil bei mir beim ersten Mal habe ich habe nichts gefühlt, außer hä? Und dann war, okay, so ein Stichspiel brauche ich nicht weg. Also das war so mein Fischen-Erlebnis.
Und ich glaube, wenn Lisa jetzt da wäre, würde sie dir recht geben. Sie mag es nämlich auch nicht. Ich hoffe, sie kann gleich noch einen Kommentar dazu abgeben. Aber genau das ist es nämlich. Es ist speziell in der Art und Weise, weil ich mag es natürlich, ein Spiel zu entschlüsseln. Irgendwie ein Puzzle. Und bei dem Spiel fällt es mir einfach verdammt schwer. Wann ist dieser Sweet Spot erreicht, dass du dir die neutralen Karten holst, wo du vielleicht absichtlich Stich verlierst, weil du die guten neutralen Karten haben möchtest? Und wann eben nicht? Wann versuchst du wirklich noch die Punkte zu sammeln, einfach Stiche zu gewinnen? Weil im Endeffekt ist jede Karte, die du in deiner Runde gewinnst, ist auch ein Punkt. Das heißt, wenn du mal eine Runde lang quasi keinen Stich gewinnst und dadurch die guten Karten vom neutralen Stapel in der nächsten Runde bekommst, hast du aber auch einfach 0 Punkte gesammelt. So, und jetzt habe ich es ein paar Mal gespielt und ich habe verschiedene Strategien ausprobiert, aber keiner hat bisher funktioniert und alle anderen, die es auch zum ersten Mal gespielt haben, gewinnen. Ich fühle mich natürlich in dem Moment irgendwie dumm, aber es reizt mich auch verdammt nochmal, dieses Spiel weiterzuspielen, weil erstens macht es sowieso Spaß. Es gibt nämlich auch so kleine Kniffe, wie du kannst dir mit einer Null beispielsweise dann die höchste Karte aus dem Stich nehmen. Muss nicht die höchste sein, aber wahrscheinlich nimmt man sich die höchste. Oder es gibt noch so Boolean-Karten, die irgendwie mal den im Verlauf was verändern oder wo du ansagen kannst, welcher Stich zunächst, welche Farbe als nächstes gespielt wird und sowas alles. Und es macht einfach für mich super viel Spaß, weil ich nicht drauf klarkomme, diesen Algorithmus zu entschlüsseln. Ich bin zu dumm dafür. Aber das macht mir wirklich Spaß.
Vielleicht gibt's den gar nicht, Daniel.
Ich wollte gerade sagen, der ist einfach komplett wild.
Ja. Aber selbst dann macht es mir Spaß.
Also ich würde das voll gern mal ausprobieren.
Sei dir gegönnt, der Spaß, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde sogar auch noch mal mitspielen. Aber das ist halt so ein Spiel, nach dem ich niemals rufen würde. Ne? Wenn das jetzt jemand auf den Tisch bringt und so, dann würde ich sagen, ja, würde ich noch mal mitspielen, habe ich schon mal gespielt, war ganz okay. Also ich sage mal nicht, dass ich keinen Spaß hatte. Ich habe nur irgendwie die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt habe ich mal was geschafft, jetzt habe ich mal nichts geschafft. Ich krieg Karten gehen wieder weg, ich kann mir eine Karte klauen und irgendwie war das von links nach rechts. Und das bei einem Stichspiel ist es ja normalerweise so, dass du so ein bisschen Gefühl dafür hast, was haben die anderen und was können die tun. Deswegen kannst du bei Wizard ja auch sagen, wenn du das gut kannst und oft gespielt hast, wie viel Stiche kriege ich mit meinen Karten? Weil du hast eine Erfahrung, du weißt das, du hast ein Gefühl, was ist draußen, was ist drin. So, bei Fischen ist das überhaupt nicht möglich, weil ständig neue Karten reinkommen und du weißt gar nicht, wer hat überhaupt die Möglichkeit, mich jetzt noch zu trumpfen, egal wie krass meine Karten auf der Hand gerade sind. Das geht halt da überhaupt nicht. Also null. Deswegen, genau. Ich glaube, das ist halt einfach so, du musst halt Bock haben auf Chaos. Deswegen gefällt mir das auf jeden Fall besser wie Wizard, was eigentlich nur irgendwie so ein verkapptes Mathe-Spiel ist. Also ich kann das gar nicht leiden. Aber also Fischen hat da schon ein bisschen den Flow gehabt. Aber wie gesagt, was ich da wirklich tue, keine Ahnung, habe ich nicht gefühlt. Und trotzdem hat es, wie du sagst, Spaß gemacht.
Genau, dieses Chaos ist, glaube ich, das, was darunter liegt. Ne? Du weißt nicht, welche Karten reinkommen. Das sind nämlich von diesem neutralen Stapel, werden die Karten immer stärker. Am Anfang hast du vielleicht eine 11 und 12 von jeder Zahl. Normalerweise sind es nur bis 10. Es kommen Stichkarten dazu, also eine weitere Farbe, die quasi Joker sind. Stichkarten, also eher Jokerkarten. Ja, genau. Dann hast du diese Nullen dabei, die quasi per se keinen Stich gewinnen, aber dir die guten Karten rausziehen. Und dann hast du auch den Faktor, dass wenn ein Spieler sehr viele Karten in seinem gewonnen hat, dann darf er in der nächsten Runde trotzdem nur die 10 haben. Das heißt, der mischt seine Karten und nimmt die obersten 10 in das Spiel. Das heißt, da sind sehr viele Karten in diesem Nachziehstapel, von dem du gar nicht weißt, welche hat er jetzt eigentlich und welche sind gar nicht im Spiel.
Diese bisschen Deduktion, das kannst du halt komplett vergessen.
Muss wirklich einfach nur testen, hat er jetzt die rote 13 oder sie nicht? Ja, du hast Pech gehabt. Dann hast du die 12 verloren. Nee, also tatsächlich, genau, dieses Chaos. Wahrscheinlich muss man dieses richtig embracen, muss man richtig toll finden und dann macht es einfach Spaß und muss sich drauf einlassen.
Ja.
Ich bin ein großer Fan von chaotischen Spielen. In den meisten Fällen. Ich tue mich bei chaotischen Spielen schwer, die ein sehr, sehr schwaches oder komplett aufgesetztes Thema haben. Ich weiß nicht. Da denke ich mir dann oft, okay, warum machen wir das hier eigentlich?
Und ich frage mich, ob das ein Stichspiel eben haben will. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Hornochsen oder hier, wie heißt das, Sechs nimmt oder so, wo man auch das immer das Gefühl hat, man könnte da Einfluss nehmen, aber eigentlich kann man die Karten auch einfach random ziehen und gucken, was passiert. Und das fühlt sich gerade bei Fischen auch so an, als ob man da einfach ähnlich kalkulieren kann, was die anderen haben oder machen. Aber keine Ahnung, ich habe es halt noch nicht gespielt. Ich würde es voll gerne mal ausprobieren, weil ich finde die Prämisse von dem Spiel schon einfach richtig geil, zu sagen, hier, verbessere dein Deck. Aber so wie du es gerade beschreibst, Daniel, denke ich mir, ja, vielleicht ist es aber auch einfach nur cool, ich kriege neue Karten, aber damit kann ich gar nichts anfangen, weil es mir nichts bringt, weil ich das Spiel immer noch nicht lesen kann.
Immerhin hast du mal für eine Runde starke Karten.
Ja, geil. Okay, hast mich wieder, bin dabei.
Ja, nee, ich glaube, das Motto kommt, oder das Thema kommt bei Fischen gar nicht so schlecht rum. Also ich meine, du fischst dir die Stiche ja, packst sie auf dein Boot und das ist dein Nachziehstapel. Also ich glaube, für so ein Stichspiel ist das schon einigermaßen gut getroffen.
Diese Mechanik mit dem neutralen Stapel, das ist ja jetzt nicht unbedingt neu. So was machen ja andere Spiele auch als Catch-up-Mechanismus. Wenn du verlierst, kriegst du hier einen Boost, dann stehst du in der nächsten Runde besser da. Interessant finde ich halt, dass dieser Boost nicht wirklich berechenbar ist und du deswegen auch nie genau das Gefühl dafür hast, wann muss ich jetzt Gas geben, wann kann ich, muss ich durchstarten, um das Spiel zu gewinnen, wann kann ich mir das erlauben. Das finde ich ein bisschen, das macht's ja oft gerade einfach aus. Und das, wenn man da so gar kein Gefühl für haben kann, weiß ich nicht, fühlt sich, glaube ich, ein bisschen komisch an.
Das Gute ist, Peter kann es auf jeden Fall mal testen. Ne? Das kann man zu fünft spielen. Yay. 3 bis 5 Spieler. Du wirst bald die Chance haben.
Ich bin der Fünfte, so fühlt sich das gerade an. Ne? Also wenn es zu viert gehen würde, dürfte ich nicht mitspielen. Dann müsste ich daneben sitzen und zugucken.
Peter muss draußen bleiben.
Ja, würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren. Das ist auch so ein Titel, den ich, glaube ich, so oft schon in der Hand hatte. Dachte, komm, heute nehme ich den mal mit und probiere den aus. Und habe dann immer gesagt, nö, mache ich doch nicht.
Ja, und schade, euch fehlt jetzt die Kontrawertung von Lisa, aber ich kann euch sagen, sie hat es auch schon ein paar Mal gespielt, sie hat bisher auch noch nicht einmal gewonnen und sie hasst das Spiel. Wahrscheinlich, weil sie es nicht berechnen kann, aber vielleicht sagt sie nächstes Mal was dazu.
Ich kann noch mal die Zeit ein bisschen überbrücken, wenn ihr wollt.
Ist es ein kleines Stichspiel?
Nee, es hat aber auch Karten. Bringt das dann, was? Und es gibt Verbesserungen.
Dann würde ich mich einmal kurz vordrängeln.
Ja.
Weil ich habe nämlich ein kleines Stichspiel. Das passte jetzt gerade sehr, sehr schön. Und zwar habe ich zum ersten Mal Ghostbumpers gespielt. Das ist ja so ein Spiel, das zum Messe in Essen ordentlich gehypt wurde. Mal wieder so einer von diesen Kartendingern. Ghostbumpers ist halt auch ein Stichspiel. Anders als bei vielen anderen Stichspielen gibt es aber nur eine Farbe. Man will halt gucken, dass man möglichst viele Stiche macht. Sagt halt die Zahl der Stiche, die man macht, sozusagen an über einen zweiten Kartenstapel. In diesem Kartenstapel gibt's halt ein paar gute Karten und eine schlechte Karte sozusagen. Wenn diese schlechte Karte kommt, die möchte man halt nicht aufdecken, dann hat man verloren. Die möchte man aber ganz oben auf seinem Stapel haben, wenn man das Spiel beendet. Man kann versuchen, durchzumarschieren und sie ganz unten auf den Stapel tun, dann kriegt man richtig, richtig viele Punkte. Oder man kann versuchen, gar keine zu machen und sie ganz oben auf dem Stapel zu haben. Dafür gibt's auch richtig viele Punkte. Ansonsten gibt's halt mehr Punkte, je mehr Karten sich unter dieser schlechten Karte befinden. Alles nicht ganz einfach, denn es gibt Karten, das sind Fünfen. Da kann, wenn die gespielt werden bei Ghostbumpers gleich mehrere Karten, muss derjenige, der den Stich kriegt, mehrere Karten umdrehen. Und dementsprechend ist es nicht immer ganz so leicht vorherzusagen, kann ich mir das noch erlauben, kann ich das nicht erlauben. Gerade fies ist es, wenn man eigentlich den Stich schon hat und dann jemand, der noch am letzten Seed in der Runde sitzt, nochmal dann auf einmal 5 nachballert und man mit seiner Kalkulation so gar nicht mehr hinkommt. Das ist im Prinzip der ganze Clou. Wo platziere ich diese Karte, um die es jetzt geht, um meine Stiche zu machen. Es gibt noch ein paar Nuancen. Man kann gleiche Karten kann man gleichzeitig spielen. Dann ist es aber, wenn man zum Beispiel zwei Achten spielt, dann ist es keine 8, dann ist es keine 16, sondern es ist eine 2,8, wenn man zweimal die 8 gespielt hat. 2,8. Wenn man dreimal eine 4 spielt, dann ist das eine 3,4. So kann man so ein bisschen höhere Karten loswerden, ohne unbedingt Stiche kriegen zu können müssen. So ein paar kleine Twists hat das Ding. Interessant finde ich halt wirklich, wie sie das mit dieser Karte, mit diesem zweiten Stapel gelöst haben. Das ist eine ganz nette Mechanik. Ansonsten ist es ein sehr, sehr simples Spiel. Stichspiel mit aufgesetztem Thema, ja, ist okay, es bietet ein paar interessante Entscheidungsmomente und sehr viel Raum für Mindgames. Wo hat der seine Karte, was will der eigentlich gerade machen, was hat der gespielt, man versucht die Leute aus ihren Karten heraus, aus ihren Aktionen heraus zu lesen, das finde ich ganz reizvoll. Das machen viele Stichspiele eigentlich nicht. Da hat man diesen Mindgame-Raum eigentlich nicht. Das finde ich eine ganz interessante Dimension. Aber Ghostbumpers macht das halt relativ simpel, ohne mit Regeln überladen zu sein. Das Spiel spielt sich sehr flott mal eben von der Hand.
Als du irgendwie eben gesagt hast, man muss am Anfang einschätzen, wie viele Stiche man bekommt oder so, hast du mich schon verloren.
Da du ja gerade Wizards so gehypt hattest, ne?
Ich verstehe, aber in diesem Falle hat es auch ein bisschen was mit Bluffen zu tun. Man schätzt ja nicht nur ein, wie viele Stiche man bekommt, sondern man guckt, wie viele Punkte will ich machen, kann ich das mit meinen Karten hinkriegen und versucht so rum ein bisschen zu optimieren. Man mit einschätzen, wie viele Stiche ich mache, hat es vielleicht noch nicht mal unbedingt was zu tun. Oder Okay. Sekundär. Aber ich verstehe, dass das ein bisschen abturnend sein kann. Das,
Ganz ehrlich, über dieses Spiel habe ich jetzt schon wirklich häufig was gehört. Ne? Es wurde immer wieder erklärt, dass man das irgendwie einschätzt, diese Karte da reinsteckt und so weiter. Und ich muss zugeben, ich habe bis heute noch nicht kapiert, wie man das eigentlich spielt und was man da macht. Vielleicht fange ich auch irgendwann in dieser Erklärung immer an, über andere Sachen nachzudenken. Das könnte auch daran liegen. Aber es macht mich auch irgendwie noch nicht an. Also ich glaube, ich würde das tatsächlich gerne mal mitspielen, um zu verstehen, was dieses Spiel eigentlich macht. Weil, tut mir leid, aus der Erklärung komme ich da nicht hinter.
Sorry, vielleicht bin ich einfach kein so guter Erklärbär.
Nee, das bist ja nicht du. Du warst wirklich nicht der Erste, okay, der es erklärt hat.
Also Ghostbumpers ist halt wirklich vergleichsweise simpel. Ich verstehe nicht so ganz, wo der Hype herkommt. Es ist jetzt kein furchtbares Spiel oder so. Es macht aber auch nicht ganz so viel neu. Also ein Stichspiel mit Mindgame ist jetzt nicht das erste Spiel, was das so macht. Es macht es okay. Ich finde, das Thema könnte ein bisschen cleverer sein, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Ist ein solider Titel, würde ich mitspielen, muss ich nicht unbedingt haben. Ist vollkommen in Ordnung.
Apropos vollkommen in Ordnung. Kann ich
das
weitermachen?
Das war Ghostbumpers. Genau. Okay, jetzt Peter.
Das war Ghostbumpers, danke. Ich habe auch ein Spiel gespielt, um das jetzt vorwegzunehmen, von dem ich sagen würde, es war vollkommen in Ordnung. Das finde ich tatsächlich eine perfekte Wertung dafür. Und zwar bin ich quasi dem Konkurrenztitel zu, ja, weiß ich auch nicht, Bossfighter QR, da hat sich's, glaube ich, mal selber so hingelegt. Und ich meine nicht Tech Team, sondern ich meine One-Hit-Hero von Frosted Games.
Ah, oh. Okay.
Genau, hat man irgendwann mal was von gehört und dann nie wieder. Komisch, ne? Die Prämisse ist tatsächlich aber ähnlich. Wir bekämpfen Bosse mit Helden, machen das über Karten, die wir ausspielen, haben so typisch ein paar Aktionen eigentlich. Und der Clou ist natürlich, wir haben keine Lebenspunkte, sondern One Hit und wir sind down. Fertig. Natürlich kann man aber noch zum Beispiel eine Rüstung abwerfen und dann überlebt man das doch. Also es ist mal wieder, man hat dann doch Lebenspunkte irgendwie über Umwege und so weiter.
Das ist ein Marketing-Gag.
Ja, nein, man ist tot nach einem Treffer. Man muss ja seine Rüstung abwerfen und andere Sachen. Und so kann man das irgendwie, ja, spielt man sich da durch. Das hat so ein super hochproduziertes Playerboard. Das sieht so ein bisschen aus wie eine durchsichtige Packung von, wie heißen sie, diese komischen Toffifees. Ne? Toffifees kennt ihr, da drückt man so drauf, dann kommt da hat man da unter so ein schön goldenes Ding mit so Schalen drin quasi. Und so könnt ihr euch das vorstellen, als wenn es in durchsichtig ist, damit man eben da oben Marker reinlegen kann, da unter das Playerboard sieht. Fühlt sich auch ähnlich an von der Qualität. Also irgendwie cool und irgendwie ganz weird. Und das braucht man ganz einfach, weil wenn man dem, man hat immer Bossfights natürlich, ne? Es ist nicht Bossfighter QR, es ist Bossfighter One-Hit ohne QR. Und wenn man eben diesem Gegner Schaden macht durch seine Aktion, durch seine Karten, dann nimmt man den Schaden quasi runter und packt den auf sein eigenes Board und das zählt dann als Aggressionslevel. Und dann löst der Gegner wieder natürlich durch ein eigenes Deck irgendwelche Aktionen aus und dann guckt mal, wie hoch ist unser Aggressionslevel bereits, macht der Schaden oder nicht. Das heißt, man versucht eigentlich ein bisschen zu managen, dass man gleichzeitig dem Gegner Schaden macht. Der kann leichten und schweren Schaden einstecken, dafür hat man unterschiedliche Angriffe und man versucht nebenbei seine eigene Aggro-Level quasi immer wieder runterzuschrauben, irgendwie abzubauen, damit man gar nicht erst zum Ziel wird. So, das funktioniert alles wunderbar. Das spielt sich tatsächlich relativ locker, flockig runter. Die Regeln sind total schnell gelernt. Ich würde mal sagen, die kann man tatsächlich am Tisch in einer Viertelstunde lesen und lernen. Das ist nicht mal ein Titel, den man groß vorbereiten muss.
Okay, krass.
Und das Nette ist, man hat so zwei Szenarien da drin und die haben halt unterschiedliche Bosse. Und da ist es dann natürlich auch so, wenn man einen Boss besiegt hat, darf man einen kleinen Booster öffnen und hat wieder neue Karten, die man dann in seine Decks nehmen kann. Und so levelt man sich ein bisschen hoch. Ich habe das mit einem Kumpel an einem Abend das erste Szenario durchgespielt. Also alle 6 Bosse oder wie viele es sind oder 4, ich weiß nicht. Hat einfach gepasst. Also eigentlich denkt man wieder, okay, wir gucken mal, wie das Spiel ist. Dann besiegt man den ersten und danach kommt das Spiel wieder ein halbes Jahr nicht auf den Tisch und dann haut man es irgendwann raus. Und das war hier nicht so. Und das fand ich total befriedigend. Wir haben das tatsächlich einfach in, ich weiß nicht, 3 Stunden. Das hat nicht so wahnsinnig lang gedauert. Wir sind, glaube ich, tatsächlich auch nur einmal gescheitert oder öfter an einem Boss gescheitert. Die anderen haben wir sonst eigentlich immer im First Try gelegt. Aber man musste sich schon immer überlegen, was will der wieder von uns? Ne? Wie müssen wir den spielen? Worauf muss man hier achten? Das hat mir ganz gut gefallen. Wir hatten, glaube ich, eine glückliche Kombination zufällig aus Helden gehabt, die einfach ganz gut synergierten. Dann haben wir uns natürlich ein bisschen abgesprochen, wie wir uns upgraden, wer vielleicht den Schaden nimmt, wer den Heal macht oder ob beide irgendwie was brauchen und so. Und das hat Laune gemacht. Darum habe ich da gar keine große Kritik. Ist aber auch nicht so viel hängen geblieben, weil ich hatte schon tatsächlich vergessen, dass ich über das Spiel reden wollte, weil es jetzt 3 Wochen her ist. Und hätte ich nicht gerade nachgeguckt, dass ich es gespielt habe, pui, das wäre einfach runtergefallen. Also hätte ich das wäre so ein Titel, den man irgendwann rausholt und denkt, ach, den habe ich ja auch. Ne, also was, wo, apropos Regalschau. Meine größte Kritik ist, glaube ich, gerade, dass da diese Booster drin sind, die man öffnen kann. Und die sind einfach falsch rumgeklebt. Das triggert mich ja hart. Ne? Jeder, der schon mal einen Booster geöffnet hat und diesen Automatismus weiß, wie man das Ding in der Hand nimmt und dann mit dem Finger quasi da unter die Lasche ratscht und dann ist die Lasche falsch rum, weil die einfach andersrum geklebt ist. Das hat mich echt geärgert.
Peter hat einen Linkshänder-Booster erwischt.
Genau das, Alter. Ja, aber nee, komm, also das ist ein Titel, der hat total Laune gemacht, den einmal durchzuspielen. Ich würde den nächsten, also das andere Set quasi auch total gerne nochmal spielen. Genau für sowas mit dem Kumpel da zu sitzen, irgendwie Bier- und Brezelspiel. Kannst nebenbei schnacken, kannst was anderes machen, hast trotzdem das Gefühl, dass man was ein bisschen denken muss, nicht so viel. Fand ich ganz okay. Ja.
Cool.
One Hit Hero.
Ich glaube, One Hit Hero hat so das kleine Problem, dass es einfach auch ein sehr unglückliches Timing war. Das Ding ist ziemlich zeitgleich mit Bossfighters QR rausgekommen und mit Leviathan Wilds und da ist es, glaube ich, einfach ein bisschen im Mix verschwunden.
Wobei es ja beides von Frosted sogar, ne? Leviathan Wilds und
ja.
One Hit Wonders. Ja, hätte man vielleicht besser timen können.
Ja, keine Ahnung. Also vielleicht.
Okay.
Ja, Lisa ist noch nicht wieder aufgetaucht. Dann sieht so aus, als hätten wir es geschafft für heute. Das klingt jetzt so pessimistisch, ne? Wir können auch noch weitermachen, aber wir wollen nicht mehr. Wir dürfen nicht aufhören.
Genau.
Dann so lange könnten wir auch gar nicht mehr. Also, wir könnten schon noch, aber
ja, also wir könnten noch, wir machen aber nicht mehr. Es war uns ein Fest. Also mir hat es tatsächlich wieder Spaß gemacht, mal wieder ein paar Sachen zu hören, von denen ich denke, die brauche ich alle nicht. Das ist sehr schön.
Das Regal bleibt. Wir alle Kackspiele ausgewählt. Danke, Peter. Wir mögen dich auch.
Nee, aber es ist alles so, dass ja, Fischen würde ich gerne mitspielen. Der Rest brauche ich nicht einziehen. Fantastisch. Nee, das von Thomas fand ich schon wieder gut, aber das gibt's jetzt zum Glück online. Da brauche ich auch nichts kaufen. Ich glaube, Thomas ist hier mein gefährlichster Gegner hier von euch allen.
Ja. Ja, hast du, müssen wir nicht lange drüber reden, wir wollten ja auch abrappen, aber hast du Rewild schon gespielt?
Eine Partie. Weiß ich noch nicht so richtig.
Beim nächsten Mal.
Ja.
Okay.
Dann? Genau, danke. Bewertet uns, lasst uns Kommentare da. Wir freuen uns wirklich von euch zu lesen, das ist total nice. Egal was, auch wenn ihr nur meckern wollt, dann schreibt das, freuen wir uns trotzdem. Genau, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Schreibt uns eine E-Mail an mail@qualitydowntime.com. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Kann nicht stoppen. Bin nicht mehr Host.
Wer das hört, ist clever, charmant und wahrscheinlich gut aussehend.